Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerds, die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Lampenfieber. Unser heutiges Thema ist Genderplay.
Und ja, Genderplay ist ja ein Begriff, der oft in Bezug auf das andere Geschlecht verwendet wird, was auch immer das sei. Genau, also ja, wenn man ein Geschlecht spielt, das nicht dem eigenen entspricht, ja, also Spiele, die sich damit beschäftigen, das kann eben sowohl Kleinkinder sein, die halt im klassischen Mutter-Vater-Kind-Ding eine andere Rolle einnehmen, als die, die ihm per Geschlecht so zugedacht ist, von der Gesellschaft. Aber natürlich können das auch Spiele sein, in denen man absichtlich mit seiner Geschlechterrolle spielt, sei es Kagematsu als Rollenspiel oder eben das Annehmen von anderen Figuren, wenn man zum Beispiel als Mann Femme Shepard spielt und sich versucht, das als Frauenrolle auszulegen. Im Theater gibt es sicherlich auch da Ansätze hingehend und natürlich gibt es auch das, ich sag mal, sexualisierte Genderplay im Kink-Bereich, wo Crossdressing bis zu einem gewissen Grad dazugehört, Sissification und allerlei andere Dinge. Aber ich denke, jetzt im dritten Jahr des Podcasts und unserer dritten Pride Month, den wir mit Folgen bespielen, können wir über binäre Konzepte auch ein bisschen hinweggehen.
Ja.
Genau, wir können nicht bei allem in die Tiefe gehen. Wenn ihr halt sowas wie queere Menschen existieren, so als Grundlage hören wollt, hört unsere Coming-Out-Folge zum Beispiel. Warum wir dazugehören, ist halt auch eine Pride Month-Folge vom letzten Jahr, die viele Grundlagen legt. Wir hatten sonst auch mit Multiclassing und Crossgender zwei Folgen, die halt über verschiedene Identitäten, wie sie parallel existieren können, schon gehabt und auch über eben Genderplay und dergleichen.
Das sind so Folgen, die Grundlagen legen. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht.
Wir wollen heute halt über Genderplay sprechen und zwar ja ein bisschen über binäre Geschlechterrollen hinausgedacht und auch eben im eigenen Geschlecht, weil es gibt halt ja Konzepte, die Geschlechter nicht binär betrachten, überraschenderweise. Genau. Ja, dazu gehört so als Grundverständnis der Gedanke von Gender Performance bzw. Doing Gender. Also, dass Geschlecht auch etwas ist, das man tut. Oder dass man ausfüllt und dass eben, wie man Geschlecht ausfüllt, auch eine individuelle Sache sein kann oder eine kulturelle Sache und dass das nicht eben ja, biologisch feststeht, wie Menschen sich verhalten.
Aufgrund dessen, welche Geschlechtsteile sie haben.
Genau, oder welche Hormone oder was auch immer. Und ja, sozusagen Doing Gender beschreibt die Inszenierung und auch Verhaltensformen, die eine Geschlechtszugehörigkeit verdeutlichen, bestätigen oder auch in Frage stellen. Und das kann die Art sein, wie man Gespräche führt, das kann Körperhaltung sein, das kann Kleidung sein.
Die Gesamtheit dessen ist die Gender Performance und ist, wie man Doing Gender ausführt.
Das gibt offensichtlich viele Nuancen, die im Bereich von männlich, weiblich, nicht binär existieren und auch Erwartungen, die damit einhergehen, die man auf unterschiedliche Weise angehen kann. Und das gibt natürlich auch viel Raum für Rollenspiel zum Beispiel, wie man damit umgehen kann. Was kann ich mit Gender Performance im Spiel machen und was bedeutet Gender Performance im Spiel so, wenn man eben nicht als, ja, dieser Charakter ist ein Mann, dieser Charakter ist eine Frau und damit ist es
alles gesagt.
Genau. Ich glaube, wir werden halt auch besser darin, Figuren darzustellen, zu schreiben, zu erzählen, wenn wir uns über Gender Performance Gedanken machen und eben wie unsere Charakter Geschlecht ausfüllen, wie sie Gender tun halt. Und wir werden auch im hinteren Teil der Sendung sicherlich noch auf Kink-Dinge eingehen. Wir machen da ja oft eine Trennung. Auch das wird nicht absolut binär sein. Wir werden sicherlich auch am Anfang schon Kink-Sachen erwähnen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ihr findet auch in den Shownotes dann wieder den Punkt, wo der Bruch kommt.
Ja. Wir beginnen mit dem eher alltäglichen und dem Pen-and-Paper-Teilen des Doing Gender und Gender Performance.
Genau, popkulturelle Sachen. Aber ja, Gender Performance selber könnte man auch als ein Spiel betrachten. Also bis zu einem gewissen Grad. Es gibt halt Spielregeln, mit denen man interagieren kann.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Ansätze an Regeln. Also man kann halt eben versuchen, sie komplett zu erfüllen für den maximalen Vorteil der da rauskommt. Mhm. Oder man kann halt eben sehen, was ist im Rahmen dieser Regeln möglich zur Selbstentfaltung.
Genau, wo finde ich mich selbst wieder? Passe ich in diese Spielregeln und wenn ja, wo?
Genau, spiele ich das Meta oder versuche ich eben individuell mit meinem Rogue-Bild durchzukommen? Die Spielregeln sind nicht immer alle offen bekannt und können variieren. Also wie Geschlecht wahrgenommen wird, das ist halt auch einfach eine Prägungssache. Welche Gender-Performances habe ich mitbekommen? Mhm. Und was sind meine Erwartungshaltungen, die daraus entstanden sind?
Das heißt, ja, und wie haben die anderen Personen in meinem Umfeld auf diese Performances reagiert?
Genau, und dadurch schaffen sich eben auch Erwartungshaltungen, denen man dann gegenübertritt. Und wenn man eben in einen neuen Kreis von Personen kommt oder einen neuen kulturellen Bereich, dann gelten eventuell wieder andere Erwartungen an das, wie Gender performt werden sollte.
Mhm. Und das kann halt für sehr viel Verwirrung führen. Das sehen wir immer wieder in unterschiedlichen Kulturen, wenn die aufeinandertreffen, dass es zu Verwirrungen kommt, dass es zu Kritik kommt auch daran, wie in einer anderen Kultur Gender performt wird.
Ja, und es ist halt auch etwas, was queere Leute oft erleben, dass ihnen die Spielregeln komplett schleierhaft vorkommen, wenn sie halt nicht so den Zugang zu der Gender Performance haben, die von ihnen erwartet wird.
Genau. Das kann aber tatsächlich auch einfach von Ort zu Ort variieren innerhalb derselben Kultur.
Ja, das meine ich. Das meine ich halt einfach eben. Die jeweilige Erwartung ist geprägt dadurch, welche Gender Performances man erlebt
hat. Genau. Es ist sehr individuell, wie man es einschätzt und wie die Erwartungen von einzelnen Personen sind. Entsprechend sind die Spielregeln nicht immer ganz klar.
Sie zu brechen kann halt dennoch Konsequenzen haben. Mhm. Und was halt auch einfach ein Faktor ist, für viele ist Gender Performance komplett unbewusst. Also Leute, die halt sagen, ja, ich bin halt Mann, ich bin halt eine Frau, ich fühle mich da absolut sicher in dem, was ich habe und ich bin halt einfach ich. Mhm. Für die ist es halt oft etwas, womit sie einfach noch nicht an die Grenzen gestoßen sind.
Ja, sie wurden niemals hinterfragt, weil sie zufällig in das passen, wo sie leben, mit dem, wie sie sich fühlen. Es passt halt einfach. Das heißt, sie werden nicht hinterfragt, sie müssen sich selbst nicht hinterfragen. Sie können unbewusst sie selbst sein, weil sie zufällig oder absichtlich angepasst sind.
Ja, und für mich war es halt zum Beispiel eher eine Überlebenstaktik. Also sozusagen für mich war Gender Forms ein Spiel mit sehr hohem Einsatz, weil ich musste gut darin werden, um von meinem Umfeld, also jetzt nicht notwendigerweise meinem Nahumfeld wie Freunde und Eltern, da war ich halt schon akzeptiert, auch als relativ androgynes Kind, aber eben von dem größeren Umfeld im Sinne von Schule, LehrerInnen, die Welt so musste, da war halt Androgynität halt keine Option mehr als männlich gelesene Person in der Pubertät. Und deswegen musste ich mir halt eine männliche Gender-Performance sozusagen aufbauen. Und es war eine sehr bewusste Handlung, wo ich mir bewusst war, dass ich manche Sachen nicht tun sollte. Und ich habe mir bewusst angewöhnt, anders zu sitzen, solche Dinge. Also es waren halt einfach so Verhaltensformen, die ich eben angepasst habe, weil ich die Regeln von Gender-Performance zu verstehen begonnen habe. Also so, wo sie für mich relevant waren. Mhm. Und je besser ich darin wurde, männlich aufzutreten, umso akzeptierter war ich dann halt auch, was halt sicherlich Verdrängungsprozesse von gar nicht drüber nachdenken, ob man trans sein könnte, mangels Optionen sicherlich auch gefördert hat, aber ja, zu erkennen, dass Gender Performance für die meisten Leute keine bewusste Anstrengung ist, war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, auf meiner Erkenntnis trans zu sein.
Mhm. Ja. Für mich war Gender Performance durchaus auch eine Anstrengung. Bei mir war es eher mein Umfeld hat durch mein Verhalten meine Weiblichkeit in Frage gestellt, da ich an Dingen interessiert war, die andere Mädchen nicht interessiert haben. Ich habe nicht mit Puppen gespielt, ich mochte keine Puppen. Damit wurde mir gesagt und mir wurde suggeriert von anderen, dass es nicht mädchenhaft ist, keine Puppen zu mögen. Mir wurde gesagt, ich sei für ein Mädchen zu vorlaut und zu aggressiv. Und dergleichen mehr. Also einfach sehr viele Dinge, wo mein Verhalten kritisiert wurde als nicht mädchenhaft, nicht weiblich.
Genau, wobei das Rollenbild Mädchen an sich, also die Rolle Mädchen für dich okay ist, aber das Rollenbild in dem Fall eben abgewichen ist.
Genau, das Rollenbild, und die Sache war halt, ich habe mich halt sehr als Mädchen und auch als sehr mädchenhaftes Mädchen empfunden. Aber ich habe gesagt bekommen, ich bin nicht mädchenhaft. Mhm. Das heißt, ich war mir eigentlich in meiner Geschlechtsidentität sehr im Reinen, aber von außen wurde mir suggeriert, dass es falsch ist. Mhm. Das, so wie ich mich verhalte, ist nicht Mädchen. Du bist gar nicht Mädchen. Und das hat dazu geführt, dass ich halt überlegt habe, ob ich irgendwie mich dann anders präsentieren sollte, auch halt ansonsten. Also im Prinzip ist mir, bevor ich Begriffe dafür hatte, ist mir die Frage aufgekommen, sollte ich butsch sein? Sollte ich mir die Haare abschneiden und Ich habe lange Zeit habe ich nur schwarze Jeans und schwarze übergroße T-Shirts getragen, die halt meine Körperform, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich da waren, weil Anfang der Pubertät und so, die komplett verdeckt haben. Und habe halt sehr nichtssagende Frisuren getragen. Und ich habe mich halt gefragt, so quasi, sollte ich butch sein? Sollte ich mich nicht feminin fühlen? Sollte ich nicht feminin sein, weil Leute mir suggerieren, ich bin nicht feminin und muss ich jetzt andere Bilder erfüllen? Und irgendwann habe ich entschieden, nein, Bullshit. Ich bin feminin auf meine Weise. Und ich habe dann angefangen, mich mit Mode zu beschäftigen. Im Prinzip zu spät. Also ich habe angefangen, mich später damit zu beschäftigen, weil mir Leute suggeriert haben, dass ich ja butch sei.
Dass du Interesse nicht haben dürftest, sozusagen.
Genau, dass ich ja gar nicht weiblich bin und ich deswegen auch in anderen Bereichen gar nicht weibliche Interessen haben sollte. Mhm. So. Und das hat mich auf jeden Fall beeinflusst und hat dazu geführt, dass ich eine, ich sag mal, ganz bestimmte Art von aggressiver Femme und Femme fatale wurde. weil ich mich da halt wieder gesehen habe. Mhm. Und quasi das einzige Bild, was mir die Medien auch geboten haben, die Femme Fatale war. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Aber ich habe, ja, mir wurde die Weiblichkeit abgesprochen, deswegen dachte ich, vielleicht muss das so sein. Vielleicht bin ich dann ein unweibliches Mädchen. Mhm. Und habe festgestellt, dass wenn ich das versuche zu sein, das sich nicht richtig anfühlt. Und ich halt mädchenhaft sein möchte und ich mich mit Mode beschäftigen möchte und auch mädchenhaft und weiblich aussehen möchte.
Ja, ich finde, diese Nuancen sind halt auch, ja, welche, die super interessant sind, wenn man jetzt sozusagen von unserer Biografie weggeht und auf wie, welchen Bezug haben Figuren zu ihrem Geschlecht oder welchen Bezug haben Menschen zu ihrem Geschlecht und eben, dass da Nuancen drin sind, die über, das ist eine Frau, das ist ein Mann, hinausgeht einfach.
Ja. Es gibt da auch super viele spannende Geschichten zu, also in dem Sinne von, was Personen über sich erzählen, wenn man ihnen mal zuhört. Gerade wenn sie nicht, ich sag mal, unauffällig sind in ihrer Geschlechtsrepräsentation, in ihrer Geschlechtsperformance.
Genau, und das ist halt auch was Cis-Menschen erleben, offensichtlich bei dir. Mhm, und das ist auch was heterosexuelle Cis-Menschen erleben.
Ja, genau.
Gab es von mehreren Männern schon gehört, dass eben sie bestimmte Eigenschaften abgelegt haben, weil die als, das gilt doch als schwul so, im Raum standen, also schwul als Beleidigung im Fall, das ist halt eben so ein, dieses Verhalten entspricht nicht der Gender-Performance, die wir erwarten,
wurde von einem Heteromann.
Wurde damit eben ausgedrückt. Mhm. Und manchmal war das halt einfach eine, wie diese Person spricht oder halt einfach eine Körperhaltung so.
Oder wie sie gestikuliert.
Genau.
So,
halt genau, das war halt
so. Bei mir wurde gesagt, meine Gestikulation erinnert an Italienerinnen und Männern, die das tun, wird dann teilweise gesagt, ihre Gestikulation, die gleiche Art von Gestikulation wirkt feminin oder schwul oder was auch immer.
Ja. Yeah. Genau, also solche Erlebnisse, das Umfeld von Menschen ihre Geschlechterperformance inspiriert hat oder verändert hat. Mhm. Natürlich, die Rolle, die von einem erwartet wird, hängt halt auch stark davon ab, in welchem Körper man gerade unterwegs ist, wie die Außenwelt einen wahrnimmt und wie sie einen sieht. Mhm.
Das ist auch etwas, mit dem ich zwischendurch gehadert habe, weil ich einen sehr prägnanten Hintern habe, der sehr viel wahrgenommen wird. Ich habe eine Zeit lang versucht, ihn zu verstecken, bis mir gesagt wurde, dass das gerade in ist, Frauen mit großem Hintern, dann habe ich weniger versucht zu verstecken. Aber ich habe immer, es war für mich immer ein bewusster Punkt in meiner Gender-Performance. Mhm. Meine Körperform war mir immer klar als, ich muss den benutzen und muss die in bestimmter Weise inszenieren, um auf bestimmte Weise wahrgenommen zu werden. Und manchmal hilft das nicht mal. Also, wenn ich gerade nicht sexualisiert werden möchte und versuche, meinen Hintern zu verstecken, weil ich weiß, dass Männer, wenn sie ihn als prägnant wahrnehmen, oft sexualisieren oder dass es Personen gibt, die ihn oft sexualisieren, wenn sie ihn als prägnant wahrnehmen, ziehe ich oft Kleidung an, die es halt eher verdeckt. Und ich bekomme selbst in solcher Kleidung öfter Kommentare von Personen, die meinen Hintern wahrgenommen haben, als etwas, was sie in diesem Moment sexualisieren möchten. Mhm. Und das ist manchmal sehr unangenehm. Im Prinzip muss man mit Leben lernen. Weil es vorkommen wird und in anderen Situationen, wenn ich halt das gerne betone, weil ich mich damit wohlfühle und gerade auch hervorstellen möchte, ist es ja toll, dafür Komplimente zu bekommen. Aber es ist eben etwas, mit dem ich umgehen lernen muss und das ich in meine Gender-Performance einbeziehen muss. Genau, weil diese körperliche Gegebenheit immer da ist.
Genau, die verändert auch eben dadurch, dass Körper, das verändert auch dadurch, dass Körper sehr gegendert wahrgenommen werden in unserer Welt, natürlich wie Gender-Performance interpretiert wird. Also du musstest halt größere Anstrengungen unternehmen, um Butch wahrgenommen zu werden, als Menschen mit einer, ich sag mal, klassisch androgynen Figur, ja, was halt auch viele nicht-binäre Menschen beklagen, dass es halt für sie einfach super schwierig ist, in irgendeiner Form als geschlechtsneutral wahrgenommen zu werden.
Ja, ja, absolut. Also für ein Theaterstück sollte ich einen männlichen Charakter spielen. Und es wurde versucht, mich so zu kleiden, dass ich nicht extrem weiblich wirke. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Es wurde dann ein nicht-binärer Charakter. Muss man dazu sagen, in den 90ern, Anfang 2000ern, in einem Theaterstück.
Also wahrscheinlich mit anderen Worten benannt zu
sein. Mit anderen Worten benannt, aber es wurde im Prinzip ein nicht-binärer Charakter. Das war das Einzige, wo wir hinbekommen haben, weil ich durch meine Haltung und meine Körperform so prägnant als weiblich wahrgenommen wurde. Was halt den Personen, die mich in diese Rolle gesetzt haben, vorher auch nicht bewusst war, bevor wir es versucht haben.
Ja, aber deine Haltung ist halt auch mehr so ein Sportding, wo sie
herkommt. Ja, ich bin halt Turnerin. Ich habe, seit ich 6 Jahre alt bin, geturnt. Inzwischen mache ich es nicht mehr, aber inzwischen tanze ich halt. Da hat man dieselbe Haltung. Ich neige dazu, also ich schlonze zwar auch vollkommen in Ecken rum, weil ich halt auch einfach nicht straight sitzen kann. Wenn ich mich bewege, sieht man, dass ich tänzerischen und turnerischen Hintergrund habe. Ich kann da nicht von weg. Es wäre für mich eine Anstrengung, davon wegzukommen. Und seien wir ehrlich, das würde meine Haltung ungesunder machen. Also es ist auch ein gesundheitlicher Aspekt, dass ich da bleibe. Und es ist eben auch ein Wohlfühlaspekt. Ich fühle mich wohl damit. Ich fühle mich darin zu Hause, weil ich mich in dieser Sportlichkeit zu Hause fühle.
Ja, es gibt halt auch viele große Transfrauen zum Beispiel, die super eine gebückte Körperhaltung haben, um die Größe irgendwie zu kaschieren.
Ja, damit sie als weiblicher gelesen werden und damit ihre Gesundheit ihres Rückens riskieren.
Ja, ja, genau. Also nicht unterschiedlicherweise bewusst. Also oft ist das halt auch eine unterbewusste Haltung, ja, die man so einnimmt, weil eben groß sein als was Unweibliches gelesen wird in der Gesellschaft. Und der, ich sag mal, der Performance-Druck für Transmenschen ist oft ein höherer, weil eben sie manchmal mit anderen körperlichen Voraussetzungen arbeiten, je nachdem, wie halt die genetische Lotterie ihnen da was zugeteilt hat.
Ja.
Und eben mehr der Druck herrscht, sozusagen die Performance auf eine bestimmte Weise zu machen, um anerkannt zu werden. Es schwingt halt bei Transmenschen der Beurteilung von Gender Performance oft so mit, so, das machst du ja nur, um so zu wirken. So, es ist halt, also da wird halt, wo bei anderen einfach so, ja, du verhältst dich halt
wie dein Geschlecht.
Genau, du verhältst dich einfach, wie du bist. Die Erwartung gegenüber Transmenschen ist halt oft, gerade von Leuten, die sich mit Transmenschen nicht so auskennen oder die halt offen transfeindlich sind.
Du verhältst dich so, um so zu tun.
Genau, für einen Effekt. Und entsprechend wird es beurteilt, während es eigentlich in Wirklichkeit ganz umgekehrt ist bei mir. Also ich zum Beispiel habe ja, wie ich schon gesagt habe, meine männliche Performance komplett absichtlich und
gezielt aufgebaut, um anerkannt zu werden als
genau, man verinnerlicht das natürlich auch, wenn man es oft genug absichtlich macht. Natürlich ist es entwickelt eine Routine, aber es ist halt eine...
Ein paar Sachen hast du einfach wieder abgelegt.
Genau.
Und bist jetzt
Okay, genau, ich habe es mir auch wieder abtrennt, abgewöhnt halt, teilweise. Aber genau, mein Weg zur Weiblichkeit oder auch zum Femme-Sein ist halt einer, dass ich einfach der Euphorie gefolgt bin und das gemacht habe, was sich dann
richtig jetzt anfühlt.
Genau, was sich richtig anfühlt, genau, was sich gut anfühlt und wo ich mich wohlfühle. Das ist halt, aber gleichzeitig wird es beurteilt, als würde ich das tun, um Leute übers Ohr zu hauen. Und so, ja, das überzeugt mich jetzt nicht. Ich glaube dir nicht, dass du warst. Ja, als ob man Leute überzeugen müsste. Aber das steht halt im Raum. Und ich glaube, wir sind auch beide auf eine unterschiedliche Art zum
Femme-Sein gekommen.
Genau, als Identität. Also um kurz halt zu erklären, also Femme und Butch ist ein Begriffspaar, das viele lesbischen Kreisen auftaucht und verwendet wird. Hat aber auch eine weitere Verwendung gehabt, zumindest in der... ich würde sagen, afroamerikanischen Kultur oder BIPOC-Kultur auf jeden Fall. Und es geht halt dabei um eine bewusste und auch inhärent queere Verwendung von Männlichkeit oder Weiblichkeit, also Maskulinität und Femininität im Auftreten. Und das sind halt natürlich auch Geschlechterrollen. Und da geht halt auch eine Erwartung an Gender Performance mit, wenn man halt Butch oder Femme ist. Aber es ist halt eben wirklich die bewusste Entscheidung dafür, einige Sachen zu tun. Das kann auch eine Entscheidung sein. Ich tue bewusst das, wo ich mich gut fühle, wie es in meinem Fall ist.
In meinem Fall im Prinzip ja auch, aber es kann halt auch sein, dass bewusste, ich möchte so gesehen werden und deswegen verhalte ich mich auf die Weise oder kleide mich auf diese Weise. Es kann ja sowohl sein, es fühlt sich gut an, mich auf diese Weise zu verhalten. Es kann aber auch sein, es fühlt sich gut an, auf diese Weise gesehen zu werden. Ja. Oder auf diese Weise wahrgenommen zu werden. Und das sind beides Faktoren, die reinspielen können in eine Performance.
Ja, genau. Und da es auch etablierte Stereotype sind, mhm. gibt es natürlich auch Erwartungen, die dann halt eher in der, mhm. ich sag mal, in der Queeren-Szene drin sind. Da sehe ich halt auch eben einen Unterschied zwischen, dir wird Weiblichkeit abgesprochen von Leuten, die keinen Bezug dazu haben, oder du wirst als Butch eingeordnet von queeren Leuten.
Absolut.
Was aber beides auf unterschiedliche Arten falsch ist.
Mhm, genau. Also falsch sein kann.
Ja, also für dich persönlich.
Für falsch. Mich persönlich falsch.
Genau. Es ging nicht darum, Leute ordnen Leute prinzipiell als Butch falsch ein, sondern sie würden dich falsch einordnen.
Genau, sie würden mich falsch einordnen. Ich glaube aber, ich würde auch nicht als Butch eingeordnet werden, weil queere Leute zu viel wissen dafür.
Genau, aber von deinem Skillset würde ich sagen, oder von dem, wenn du beschreibst, was du so tust manchmal.
Mein Skillset würde, wenn meine Leute mich nicht sehen können und nur mein Skillset beschrieben bekommen, könnten sie mich als Butch einordnen. Andererseits, wenn ich über andere Skillsets rede, dann auch wieder nicht.
Du kannst halt handwerkliche Dinge machen, hast Top-Energie, das sind halt so Sachen, die
gerne mal Butch eingeordnet werden.
Ja, yeah, genau.
Mhm. Ja, ich kann Größen einschätzen, obwohl auch immer der Witz ist, dass Männer das auch nicht können, aber davon ab. Ja, genau, also so nur vom Hören sagen, könnte man mich als Butch einordnen und Leute sprechen mir Weiblichkeit, ist mir halt in meiner Kindheit passiert. Mhm. Passiert mir jetzt nicht mehr, dazu sehe ich zu weiblich aus, von den körperlichen Voraussetzungen, aber auch von dem, wie ich mich gebe. Mhm. Inzwischen tue ich tue das halt mit voller Absicht. Wie gesagt, es ist auch leichter für mich, durch meine Haltung, die ich bevorzuge und durch wie mein Körper aussieht. Und zum Teil, meine Körpergröße, ich bin halt sehr klein, zum Teil auch durch mein Gesicht, also einfach wie ich, eine Mimik, Gestik, wie ich aussehe, Dinge, die prinzipiell eher als weiblich gesehen werden, wo man auch sagen muss, die gleichen Dinge, vieles davon wird auch für Alter einschätzen ausgenutzt.
Ja, klar. Aber ich glaube, du könntest deinen Körper halt auch so kontextualisieren, dass es Butch gelesen wird, wenn das dein Ziel wäre.
Das könnte ich, aber es wäre mit sehr viel Aufwand für mich verbunden. Es ist für mich sehr wenig Aufwand für mich verbunden, femme zu wirken. Ich mache Aufwand noch mehr, um noch mehr als femme gelesen zu werden.
Ja.
Das kann ich nicht verschweigen, das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Ich tue es mit voller Absicht. Wobei es mir durchaus manchmal passiert, dass ich einfach nur ein Outfit raussuche, worauf ich gerade Lust habe, und dann stehe ich in den Spiegel und okay, das ist jetzt sehr femme.
Schon high femme, ja, genau.
Schon high femme. Dass ich, wenn man nur eben nur einige Skillset von mir hört, als Butch eingeordnet werden könnte und mir Leute eben manchmal sagen, dass ich zu männliches Verhalten habe tatsächlich, ist halt etwas, was für mich das Femme-Sein und das Gefühl, femme zu sein, auch überhaupt nicht schmälert. Für viele ist das ein Bruch, und ich nehme das auch wahr, als für viele ist es ein Bruch, und für viele wird es als Bruch wahrgenommen, mit dem ich teilweise absichtlich spiele. Aber für mich ist es etwas, das meine Weiblichkeit und auch meine Femme-Weiblichkeit, für mich ist da kein Clash. Für mich fühlt sich das alles richtig und femme an. Für mich fühlt es sich auch femme an, wenn ich handwerkliche Dinge tue, weil ich bin femme und ich tue handwerkliche Dinge. Aber ich weiß, dass dieser Clash für viele in der Wahrnehmung da ist, und ich benutze das, um diesen Clash offensichtlich zu machen. Und ich spiele damit. Wenn ich besonders dominant auftreten möchte, teilweise extra in Blümchenkleid. Aber meine Ausstrahlung und mein Auftreten sind dann dominant. Ich mache das einerseits, weil es mir Spaß macht, und weil es für mich eben überhaupt nicht, also für mich intern clasht es nicht. Aber mein Wissen um den Clash für andere macht es für mich noch teilweise interessanter, weil ich bin manchmal einfach ein bisschen dagegen.
Also ich nutze halt diese Klischeebilder manchmal durchaus, um halt, Witze darüber zu machen, wie ich in manchen Bereichen halt nicht begabt bin oder solche Dinge. Mhm. Dass ich handwerkliche Dinge, Wutsches überlasse und sowas. Das sind halt Sachen, die ich sage. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr dafür, eine Trennung zwischen sowas wie Top-Energie. Mhm. Und Butch zu machen, das ja. Halt eben als, oder bestimmte Rollen im Bett sozusagen daran zu knüpfen, dass praktisch eben die Rollenerwartung sei, dass halt
die Gender-Performance das schon sagt, was die Rollenerwartung zu sein habe.
Ja, genau, dass die Butch halt, die muss die sein, die penetriert und den Stripper benutzt oder was auch immer. Oder
die Dominante ist.
Ja, oder ihren eigenen Orgasmus hinten anstellt und sowas. Das ist halt, also, genau, ich bin halt als halt Stone und Femme und das, ich sehe da auch keinen Widerspruch drin in dem Sinne, als dass ich eben, ja, durchaus eher, was halt bei Stone und Butch ist halt auch so oft der Fall, ist halt einfach sozusagen, ich nehme mich manchmal halt auch durchaus nach hinten, was eben so Priorität angeht für Wunscherfüllung, Orgasmus und dergleichen. Mhm. Bei mir spielen natürlich auch Dysphorie und Grey Ass Aspekte was rein, also das ist halt für mich eher etwas, was ich eher für die Partnerin mache. Mhm. Aber eben diese, ich finde den Begriff Stone halt tatsächlich einen, der positiv und hilfreich für mich ist, um auszudrücken, dass eben ich positiv eine Rolle erfülle in Sexualität und nicht, dass es halt so ein defizitäres, so hier keine
Orgasmus. Ich habe diese Grenzen und ich möchte da gar nicht hin, sondern ein, ich bin Stone und ich mache das gerne für andere und das
ist genau positiv. Genau, ich mache das gerne für andere und das bedeutet eben, ja, ich habe folgende Prioritäten und sowas und das ist, also ich finde es gut, da positive Begrifflichkeiten für zu haben und die auch jetzt von einem Binary Butch und Femme zu trennen.
Ja, ja, absolut. Ich meine, du hast die Priorität beim Sexuellen, dass deine Prioritäten angestellt werden.
Ich habe die Priorität, dass der Service für mich das ist, warum ich das mache. Die soziale Komponente ist für mich wichtiger als das biologische Dinge bei mir passieren.
Ja.
Genau.
Ja, ja. Wir hatten nur ihre Prioritäten zur verschiedenen Bedeutung benutzt. Das wollte ich kurz ansprechen.
Ja, was halt bei mir halt auch früher ein Ding der Gender-Performance war, ich hatte sozusagen mal eine Butch-Phase, wenn ich das so ausdrücken will. Also, ja, ich habe halt am Anfang eben halt auch dieses weite schwarze Kleidung kein Urteil zulassen über die eigene.
Über die eigene Körperform.
Genau, und hatte halt lange Haare, was wurde halt dabei Körper und ich männlich gelesen wurden, als ein Metal-Ding eingeordnet und nicht als ein Gender-Performance-Ding so. Mhm. Dem es wurde halt nicht als Bruch wahrgenommen.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann aber halt angefangen, Anzüge zu tragen und mich mit Mode zu beschäftigen. Mhm. Aber ja, also eigentlich wäre das ein Zeitpunkt gewesen, wo ich hätte erkennen können, ja, ich bin trans und ich muss was grundsätzlich ändern. So habe ich halt eben, ja, trotz meine Performance trotzdem geändert, was Modisches geändert und so, ja.
Auch wenn und dadurch Dysphorie vermindert.
Ja, ja, genau. Also ja. Es hat sich halt gut angefühlt im Moment. Und es war halt mehr so ein, wenn mir mein Körper aus der Innenansicht nicht gefällt, kann ich wenigstens so mein Typ werden, dass ich von außen sagen kann, das ist attraktiv, auch wenn ich es selber nicht gefühlt habe, dass es für mich gut war.
Ja. Ich kann das ein bisschen nachempfinden über, ich sag mal, wie andere einen einschätzen oder wie man sich selbst gerade im Spiegel gefällt oder wie ich auch mit Gewichtsschwankungen teilweise umgehe. Ich entwickle mich aktuell eher zu der Person, auf die ich tendenziell stehen könnte, hin von der Person, wie ich mal aussehen wollte und vielleicht jetzt auch immer noch gerne aussehen würde, aber es geht gerade nicht. Aber ich bin durchaus eine Person, die ich attraktiv finden würde, wenn ich sie von außen sehen würde. Was ein interessanter Kontrast ist, gefühlt. Mhm. Aber ich kann es nachfühlen, grob, anders, aber ich kann verstehen, was du meinst. Ja, interessant, wie es ist und Transpersonen ähnliche Körperempfindungen haben können, die aber andere Ursachen haben.
Ja, genau.
Ähnliche Dinge tun können, um sich in ihrem Körper besser zu fühlen.
Genau, ja, weil nur weil man cisgeschlechtlich ist, heißt das halt nicht, dass man in seinem Körper so glücklich ist. Oder nur weil man trans ist, heißt das halt nicht, dass man sozusagen vor der Transition immer nur gelitten hat.
Mhm. Und den Körper niemals irgendwie gut finden konnte.
Oder ja, was Positives zum Anfangen, genau.
Ja.
Vom Biografischen mal ein bisschen zum Rollenspiel, würde ich sagen. Weil Doing Gender ist halt auch was im Spiel halt bei der Darstellung von Figuren, ich würde sagen, ein relevantes Konzept ist und was wir halt auch am Spieltisch ständig tun. Also wir geben auch unseren Figuren eine Gender-Performance mit, auch wenn sie nicht vom eigenen Geschlecht abweichen.
Ja, und ich glaube, das Ganze, alles, was wir jetzt sagen, kann auch für Schreiben von Charakteren relevant sein.
Ja, ja.
Denn man gibt den Charakteren immer, ja, man gibt einfach immer eine Gender-Performance mit. Egal, wie bewusst oder unbewusst das ist. Und oft weicht diese von der eigenen ab.
Ja, und wenn man gar nichts dazu schreibt und es einfach irgendwie umgeht, dann überlässt uns eine Normerwartung.
Ja, ganz genau. Im Spiel tut man es immer, weil man halt handelt. Mhm. Und man handelt auf bestimmte Weise und das gehört mit zur Gender Performance.
Und wenn es sonst ist, ist es halt die eigene, die man auf die Figur überträgt.
Genau. Und wenn einfach das, was die Leute wahrnehmen an einem, wird teilweise auf die Figur übertragen.
Genau.
Mir wurde irgendwann mal gesagt, dass es schwerfällt, mich als ein zwei Meter großer, übergewichtiger Boxer wahrzunehmen. Weil ich eben klein und zierlich bin und war und so und sehr femme wirke. dass es das schwierig ist, mich so im Spiel vorzustellen, hat trotzdem gut funktioniert. Es wurde gesagt, bevor wir angefangen haben zu spielen, als ich den Charakter beschrieben habe. Und wenn du jemanden spielst, der deiner Geschlechterperformance entspricht, deiner Genderperformance entspricht, dann wird es oftmals erst ähnlich gleichgesetzt und ändert sich dann eventuell, wenn du es anders beschreibst.
Ja, bei das Anime. Ich glaube, wenn wir einen Charakter spielen, der von unserem eigenen Geschlecht abweicht, dann wird Doing Gender schon viel bewusster im Spiel verwendet.
Ja.
Also wenn es halt nicht nur ein reiner, wie sagen wir, Skin für die Ästhetik ist, dann wird es halt doch bewusster gemacht. Aber ich glaube, es lohnt sich auch insgesamt mehr darüber nachzudenken im Rollenspiel. Also wenn man es bisher nicht tut, ist einfach ein Tipp, so wie stellt mein Charakter sein Geschlecht dar? Wie fühlt sich
mein Charakter in seinem Geschlecht?
Oder wie agiert er als Person dieses Geschlechts? Ich glaube, dass das eine gute Sache natürlich hilft, Empathie.
Mhm.
Also sowohl für den Charakter, so wie fühlt diese Person sich gerade da, auch wenn ich mich jetzt anders in Bezug dazu fühlen würde, aber auch Empathie gegenüber der eigenen Umwelt, dass man eben sieht, okay, das sind Nuancen an Gender Performance, die mir begegnen. Und vielleicht kann ich dafür was für Figuren, die ich darstellen möchte oder die ich erzählen möchte, mitnehmen.
Ja. Selbst wenn man nichts bewusst ändert, sobald man sich Gedanken darüber macht, hat es einen schon mal erreicht und man wird es bewusster einsetzen, ohne bewusst darüber nachzudenken.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist lohnend für alle, weil es dann besser durchdachte Charaktere sind.
Ja.
Einfach.
Genau. Und natürlich, manchmal spielt man mit Klischees.
Ja, und also, in einem geschützten Raum kann es sehr viel Spaß machen und da ist überhaupt nichts dran, mit Klischees zu spielen.
Genau. Und ja, natürlich, man kann halt auch cool Klischees des eigenen Geschlechts parodieren oder aufgreifen.
Mhm. Oder auch anderer Geschlechter.
Ja, wenn man halt anfängt, sozusagen die toxischen Sachen zu belohnen, ist halt nicht ideal. Also, ja, wir machen es als Gag, aber eigentlich wird das halt gerade sehr unangenehm, was die Figuren hier tun. Und so, ja, das sind halt die männlichen Wikinger. Ja, vielleicht ist halt aber auch trotzdem das Männlichkeitsbild, das ihr gerade an den Tisch transportiert und vielleicht fühlen sich da Leute auch unwohl mit. Also die Tischkultur existiert halt trotzdem weiter. Und da sollte man halt auch drauf achten. Also
es sollte halt weiter ein geschützter Raum für alle sein.
Ja, man sollte bei Genderplay halt auch echt darauf achten, wenn es von der eigenen Performance abweicht, dass es eine Bereicherung ist. Und auch eine Figur, die, ich sag mal, eine kritische Beschäftigung oder etwas ist, keine Bereicherung sei. Also
ja.
Man kann eine Figur spielen, die sich mit toxischer Männlichkeit beschäftigt, aber in dem Punkt ist dann halt die Frage so, wie weit ist das der Protagonist und wie weit sollte die Welt und das Umfeld belohnen, was diese Figur tut? Oder ist das vielleicht etwas, was wir in unserem Spiel kritisieren durch die Reaktion der Umwelt?
Ganz genau. Ich sag mal, wenn eine Person durchdacht eine toxische, klischeehafte Person spielt oder nur eine toxische Person spielt, die in ihrer Gender-Performance toxisch, unangenehm oder was auch immer ist, dann, wenn es durchdacht ist und Absicht ist und angespielt wird, dass das nicht gut ist, ist es ein interessanter Charakter. Wenn man das als lustiges Klischee spielt und alle spielen das mit als lustiges Klischee, kann es unterhaltsam sein. Wenn man aber das undurchdacht tut und random an einen Tisch trägt, kann es halt für Leute auch sehr unangenehm werden.
Genau, und da kommt dann auch das Problem, manchmal sieht man die Schere nicht zwischen der Gender-Performance einer Figur und des Spielers. So. Also wenn man nur sich praktisch nur in Charakter begegnet und es weicht sehr, sehr ab. Und man spielt halt irgendwie das Macho-Arschloch. Und dann ist das halt der Eindruck, der eventuell hängen bleibt, obwohl man das gar nicht wollte. Also da hilft es manchmal, ein bisschen in der
Bisschen ins Outtime zu gehen.
Genau, in der Metakonversation zu sagen, hier ist der Charakter ist halt ein toxischer Dude.
Yeah.
Ich spiele den, weil eben, welcher Grund auch immer du hast, halt, weil ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, weil ich glaube, dass es spannend ist, den Scheitern zu sehen oder weil ich damit einen Charakter-Arc anstrebe, wo er was dazulernt über sich und andere. Das sind ja alles Gründe, warum du das spielen kannst.
Ja.
Oder halt auch, weil es mir Spaß macht, diese furchtbare Person zu parodieren.
Ja.
Aber wenn die anderen Leute am Tisch wissen, wo du damit hin willst, ist das sehr hilfreich, denke ich.
Ich glaube auch, denn ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, wo jemand in eine Gruppe hineinkam, also eine laufende Kampagne. Mhm. Eine neue Person stieß dazu und hat eine Person gespielt eines anderen Geschlechts, nicht ihres eigenen, mhm, die sehr klischeehaft wirkte. Und ich war am Anfang etwas, ich sag mal, ich hab mich zurückgehalten mit Kommentaren, aber ich war schon so, oh, ich kannte die Person gar nicht. Mhm. Und ich wusste nicht, ist das jetzt, wirft die jetzt einfach ihr Klischee da rein?
Genau, ist das ihr Männer- oder Frauenbild?
Ist das Frauenbild, das diese Person jetzt hat, deswegen wird diese Frau so gespielt? Und weird, stellte sich aber schnell raus, ich habe dieser Person auch aufgrund der Gruppe eine Chance gegeben, weil ich halt wusste, dass in der Gruppe das als Klischee nicht durchgehen würde. Mhm. Stellte sich aber raus, dass es eben eine Charakterentwicklung angestoßen werden sollte und diese Person entwickeln sollte und eben mit dem Ganzen gespielt wird und die Person relativ durchdacht ist und so weiter. In einer anderen Konstellation hätte ich diese Person direkt darauf angesprochen.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass das Gender von Spielenden und Handelnden, mhm, relevant wird. Also sowohl das der Figur als auch der spielenden Person, weil du liest es halt anders, ob Leute, halt wie Leute da herangehen.
Ja.
Und man kann halt nicht außer Acht lassen, dass eben Gender Performance eine Rolle spielt, auch ja, der Leute am Tisch und wie, mhm, und das steht halt in dem Dialog, die Gender Performance deines Charakters und deine eigene.
Ja.
Ich bin dafür, Räume zu schaffen dafür, auch Gender Performance zu erproben im Rollenspiel, weil, mhm, das ist ein Ort, wo man das leicht und relativ risikoarm tun kann, wenn die Gruppe denn einen sicheren Raum schafft, in dem das möglich ist.
Genau. Und der sichere Raum muss halt für alle gelten. Das heißt, es müssen alle am Tisch gut damit klarkommen. Denn es soll ja für alle ein positives Erlebnis sein.
Genau.
Und wenn manche Leute eben toxische Charaktere nicht auf diese Weise am Tisch haben wollen, mhm, auch wenn jemand das gerne erproben möchte, muss man halt Kompromisse schließen.
Genau. Aber andererseits würde ich halt auch sagen, dass halt für eine, ich sag mal, eine butschere Weiblichkeit oder eine sanftere Männlichkeit auch Raum an Tischen sein muss. An jedem Tisch
sein sollte.
Genau. Das halt, also es ist halt nicht nur, also das betrifft halt nicht nur Leute, die toxische Figuren spielen wollen, sondern eben auch Leute, die eben von einer Geschlechterrolle abweichen wollen, mhm, die sie eventuell im Alltag ganz anders erfüllen.
Mhm.
Also, ja, das sind, da können Rollenspielcharaktere halt auch einfach ein Weg sein, sich mit zu beschäftigen. Und ganz egal, ob er jetzt bewusst oder unbewusst damit spielt, mit Gender Performance, jede Figur hat eine. Und ich würde sagen, prinzipiell ist es auf jeder Ebene von Rollenspielen, also egal, ob ihr jetzt Gender Studies Dinge gelesen habt, ob ihr euch tiefer damit beschäftigt habt oder ob es einfach so eines, ja, mein Charakter hat ein Geschlecht und das wird schon auch so Einfluss auf den haben. Es lohnt sich immer, drüber nachzudenken. Und die Tiefe entscheidet letztlich dann halt ihr. Und selbst wenn ihr sagt, ich spiele als Mann nur Männer, Crossgender ist nicht mein Ding,
Das ist trotzdem eine Gender-Performance.
Genau, es ist dennoch Gender-Performance im Spiel.
Was etwas ist, worüber man auch dann nachdenken kann, ist halt etwas wie sehr spielen die eigenen Wünsche oder Befürchtungen oder Erwartungen eine Rolle im Spiel von Figuren?
Mhm.
Also hat man Befürchtungen, dass etwas, wenn man es nicht auf diese Weise spielt, wird es als Weiblichkeit oder wird als Männlichkeit gelesen? So. Hat man irgendwelche Ängste, dass spielt man etwas auf eine Weise, weil man glaubt, dass es sonst nicht als männlich gelesen wird oder sonst nicht als weiblich gelesen wird.
Genau, oder hier, wenn ich bei DSA jetzt meinen aranischen Softboy, der einfach in einem Matriarchat lebt, Frauen niemals unterbricht und halt insgesamt so sich mit Marzipan, Bäckerei und Kunst beschäftigt, mhm, wenn ich den halt an den Tisch bringe, so wird das als eine queere Figur ausgelegt, obwohl ich das gar nicht so
anlege. Meine, genau. Es ist, ja, absolut. Und da geht man vielleicht schnell in vorauseilenden Gehorsam, dass man halt glaubt, man müsste bestimmte Performances erfüllen, damit der Charakter so gelesen wird, wie man möchte, dass er gelesen wird.
Mhm.
Und es ist prinzipiell ja, es ist okay.
Es ist gut zu wissen, welche Erwartungen existieren, aber genau, manchmal ist es auch okay, Erwartungsmanagement zu betreiben.
Ja, man kann halt auch mal aktiv damit arbeiten. Und man kann sich halt einfach fragen, das heißt ja nicht, dass man irgendwas ändern muss.
Ja.
Aber vielleicht einfach, dass einem bewusst wird, was tue ich eigentlich? Und wieso tue ich das? Und vielleicht auch hinterfragen, ist es notwendig? Ohne den Aufruf, irgendwas zu ändern.
Genau, oder was würde ich lieber machen?
Genau, würde ich etwas lieber machen? Oder stimmt das mit dem, was ich tun möchte, überein? Oder tue ich Dinge, weil ich glaube, dass die Erwartungen so sind, dass ich das so tun muss?
Genau, es ist einfach eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und bei idealisierten Charakteren ist halt immer die Frage, wessen Ideal?
Mhm.
Also wessen Ideal verkörper ich da gerade? Ist das mein eigenes oder ist das ein Ideal von der Gesellschaft? Und,
oder ist es ein Ideal, von dem ich glaube, dass meine Gruppe, ist es das Ideal der Gruppe ist? Und vielleicht, wenn man drüber reden würde, würde man feststellen, dass eigentlich alle diese idealisierte Charaktere spielen auf bestimmte Art und Weise, weil sie glauben, dass es die Erwartungen der Gruppe sind, obwohl sie sich nur daraus ergeben, dass man es immer so spielt.
Eine Aussage, die man auch manchmal hört, ist, es gibt so viele Geschlechter, wie es Personen gibt. Und es ist halt, es ist natürlich super verkürzt, aber es ist halt schon eine Aussage, die eben so, jedes Geschlecht ist dahingehend einzigartig und individuell, weil es halt eben von einer Person ausgefüllt wird und die halt im Sinne von Doing Gender alle unterschiedlich ihr Geschlecht ausfüllen. Mhm. Und das führt natürlich Konzepte wie Cross-Gender ein bisschen ad absurdum.
Ja, ja. Ich meine, das ist halt die Frage, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Spiel von Gender? Mhm. Und ja, wenn man das so sagt, dann ist Cross-Gender halt einfach so ein... ergibt keinen Sinn mehr.
Jede Figur ist Cross-Gender.
Jede Figur, ja, jede Figur ist Cross-Gender, weil du nicht dich selbst spielst. Mhm. Außer du spielst dich selbst.
Ja, manchmal kann das auch, also diese Erwartungshaltung so, kann natürlich auch eine Begründung sein, warum ich immer wieder dieselbe Figur spiele. So.
Ja, warum ich immer einen ikonischen Charakter spiele.
Genau, so ein Charakter, der sich nicht verändert. Mhm. Und ein Charakter, der halt, also dass man auch immer wieder, ich baue eigentlich denselben Typus von Charakter wieder. Mhm. In verschiedenen Spielen und sowas. Es kann halt auch sein, dass das eine, also Gender Performance kann ein Aspekt davon sein.
Ja.
Dass du, ich möchte sozusagen...
Das ist meine Wunsch-Gender Performance für meine Charaktere.
Genau, und das ist halt, die nimmt halt eventuell mehr Raum an, als man gedacht hat, in dem, wie kann ich diese Figur variieren. Das ist ein Ansatz, der einem erlaubt, das Geschlecht und die Gender-Performance von Charakteren kreativ zu betrachten. Man sagt, es gibt so viele Geschlechter wie Figuren, das heißt, jeder meiner Charakter hat auch ein eigenes Geschlecht oder jeder meiner Charakter hat sein eigenes. Ist es halt nicht so, als wären halt Begriffe wie Mann, Frau, nicht binär, komplett bedeutungslos, weil...
Genau, die verlieren nicht an Bedeutung dadurch, dass jeder sein eigenes Geschlecht ist. Das würde ich einmal glatt so...
Genau, diese Konzeptionen können nebeneinander stehen. Das ist halt kein...
Wir weichen alle Geschlechter komplett auf und es ist alles ohne Bedeutung, was irgendwie mit Geschlecht...
Genau, das ist kein interessantes Denkmuster für Rollenspiel sein, im Sinne von, wir haben eine Gesellschaft, was so ist, dennoch tragen wir unsere irdischen Denkmuster heran und da sind das halt einfach mit Bedeutung aufgeladene Konzepte, die für Menschen eine Bedeutung haben, die sie ausfüllen. Wir haben halt uns gerade schon zu Femme positioniert, dass uns das für uns wichtig ist. Und das funktioniert halt nicht ohne einen bewussten Umgang mit Weiblichkeit als Konzept.
Ja.
Und diese Sachen existieren halt einfach. Und sagt halt trotzdem nicht, wir nehmen Geschlecht auf dieselbe Weise wahr wie unsere Mitmenschen.
Wenn man aber das in den Raum stellt und darüber nachdenkt, dass jede Person, jeder Charakter das eigene Geschlecht ist, kann auch die Frage auftauchen, gerade wenn man verschiedene spielt, kann ich auch mehrere haben?
Ja.
Bin ich mehrere Geschlechter?
Potenziell ja, es gibt sowas wie genderfluide Menschen. Und ja, wenn du halt deine Gender-Performance konstant und drastisch änderst, also im Sinne von, es gibt da mehrere, die du hast.
Und ich wechsle dazwischen, dann würde ich es auch sagen, ja, auf jeden Fall.
Ist möglich, ja. Und da ist die Frage, wenn man einen Rollenspielcharakter über Jahre spielt und der hat eine eigene, distinkte Gender-Performance,
und ich fühle den aber auch sehr.
Ja, genau. Es ist, kann man sagen, habe ich auf dem Lappen anderes Geschlecht?
Das muss jetzt, und jetzt von Cross-Gender weg.
Ja.
Genau. Das ist eine Person, die eigentlich mein, also wenn wir jetzt in den Kategorien Mann, Frau, nicht-binär denken, genau, hat es dasselbe Geschlecht.
Das sind beides Frauen. Aber wie sie
Gender ausfüllen... Die Gender-Performance ist sehr anders.
Ja.
Wie sie Gender ausfüllen, ist sehr anders als das, wie ich außerhalb des Labs bin. Aber innerhalb des Labs fühle ich das komplett.
Genau, es funktioniert beides intuitiv, also beides, ja. Ist halt, also, wir können jetzt nicht sagen, ja, 100%, du hast da zwei Geschlechter.
Aber es ist ein Denkanstoß. Wie gesagt, wir können hier nicht überall komplett in die Tiefe gehen, das wäre eine komplett eigene Podcast-Reihe.
Ja. Ich würde sagen, es ist eher ein interessanter Gedanke, darüber nachzudenken, was das, was sagt sozusagen, wenn wir Geschlecht sehr unterschiedlich im Spiel auslegen können, das über unser eigenes Geschlecht. Gleichzeitig, es muss halt auch überhaupt keine Aussage haben. Eventuell bist du halt einfach, hast du einfach eine Range, in dem was du spielen kannst.
Ja, und eventuell hast du auch einfach eine, fühlst du diesen Charakter sehr aufgrund anderer Dinge als dem, als der Geschlechterperformance. Die passt nur so gut zu dem Rest für dich.
Genau.
So. Aber der Charakter bist ja nicht du. Trotzdem kannst du dich sehr reinfühlen, kannst einen Charakter sehr genießen. Hat nicht viel miteinander zu tun und es kann halt einfach bedeuten, nein, ich habe meine Geschlechter-Performance und damit fühle ich mich sehr wohl. Und das ist ein komplett anderer Charakter, in dem ich mich sehr wohl fühle, den ich gerne spiele. Aber es hat keinerlei Auswirkungen auf mein Geschlecht. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, irgendwie, vielleicht schon. vielleicht hat das was mit meinem Geschlecht zu tun. Ja. Und hat mehrere Optionen einfach.
Ja. Aber ganz unabhängig von, du weißt schon, es gibt so viele geschlechtliche Personen oder sowas, Geschlechterrollen, die in der Gesellschaft existieren, Männer, Frauen zum Beispiel, bringen Erwartungen mit an den Tisch und beeinflussen die Wahrnehmung von Figuren und von Story, die mit diesen interagieren. Mhm. Und ja, das ist einfach die Frage, welche Gender-Performance wird erwartet? Mhm. Und ja, natürlich, es gibt die irdische Aspekte, also da gibt es einfach Aspekte, die reingehen und ist natürlich ein komplexes Thema. Auch da können wir nicht alle, Erwartungen innerhalb eines Podcast-Segments besprechen, die auf Gender-Performance liegen. Aber was jetzt, ich sag mal, fürs Pen-and-Paper-Rollenspiel relevant wirklich ist, ist halt zum Beispiel das Setting. Also das Setting kann eigene Gender-Performance-Erwartungen mitbringen.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel Aventurien haben, das ist halt ein Setting, wo, ich sag mal, Gleichberechtigung
sehr hoch die Fahne schwingt.
Genau, wo das halt erstmal so eine Grundaussage des Systems ist. Und das bringt halt Erwartungen mit oder nimmt Erwartungen raus.
Ja.
So, wie treten Frauen auf, wie treten Männer auf?
Ja.
Das ist etwas, was dieses Setting halt mitbringt, während gleichzeitig historische Settings oft sehr stark in Erwartungshaltung reingehen.
Mhm. Während sehr starke Gender-Performance in eine bestimmte Richtung erwarten.
Genau, während das halt manchmal eher eine Erwartung der Spieler oder der AutorInnen ist und keine, die
historisch begründet ist.
Genau, manchmal ist das halt gar nicht so tragbar. Oder es gibt historische Nuancen, in die man reingehen kann, die man recherchieren kann, weil man wirklich Lust hat. Also es gibt halt sehr, sehr interessante Aussagen, die man halt über Geschlechterrollen treffen kann, wenn man sich halt mit fast jeder Zeitepoche beschäftigt. Aber das sind halt oft Sachen, die verloren gehen, weil man eben so ein Bild von der Geschichte als ständig vorschreitend hat. Und in dem Sinne muss es vorher weniger progressiv gewesen sein als heute.
Es muss simpler gewesen sein. Es waren simplere Zeiten.
Genau. Und das heißt, das Binary wird sehr, sehr stark durchgesetzt.
Mhm.
Und das beeinflusst natürlich, wie wir mit historischen Settings und den Erwartungen umgehen. Und ich persönlich finde es interessant, mich mit den tatsächlichen Geschlechterrollen der Zeit zu beschäftigen dafür.
Aber ja, offensichtlich. Das kommt, glaube ich, in unserem Podcast und auch anderswo. Verheimlichst du das nicht, dass du das gerne tust?
Nein, genau. Aber ich glaube, dass das halt... Aber es ist halt eine Ressource, die einem, ich sag mal, Rollenspielbücher für historischen Settings oft nicht bieten.
Ja.
Oder halt
sehr verkürzt. Aber auch, sagen wir es mal so, das bieten einem auch Geschichtsbücher für die Schule und Geschichtsbücher, die Publikum das nicht... schon ein Geschichtsstudium eventuell hinter sich hat oder selbst ihr Geschichtsstudium bietet einem das nicht. Also die Nuancen von Geschlecht werden in den wenigsten Geschichtsbüchern besprochen.
Ja, ist leider so. Man geht halt davon aus, dass dieselben Bilder, dieselben Rollenerwartungen wie heute auch damals gelten.
Ja, also es wird oft in der Erzählung, wie es anderen Personen nahegebracht wird, über Bücher, über sonstige Wissensverbreitung, wird es oft sehr vernachlässigt und sehr wegignoriert.
Genau. Gleichzeitig haben wir halt die Gegenwart, wo auch halt, wenn man sich nicht mit dem Thema tiefer beschäftigt, auch sehr binäre Erwartungen entstehen können.
Ja, ja.
Dann gibt es Utopien als Setting-Möglichkeit natürlich, wo man halt eben Welten gestaltet, wo bestimmte Geschlechternormen und sowas nicht gelten.
Oder andere gelten als jetzt, weil man die besser findet.
Genau, und bei diesen Utopien ist natürlich die Frage, was bedeutet das praktisch fürs Spiel? Mhm. Und wie vermittle ich dieses Konzept den Spielenden auf eine Weise, dass es tatsächlich anwendbar ist?
Genau.
Weil nur zu sagen, alle sind gleichberechtigt, aber dann in der Weltbeschreibung nicht viel Veränderungen zu einem klassischen Fantasy-Setting zu machen, das führt dazu, dass es oft durch Klischees unsichtbar wird. Also deine Utopie muss praktisch manifestiert werden in jedem Aspekt, den du schreibst, weil sonst eben die Klischee-Erwartung wieder reinkommt. Und da ist dann halt, ja, die Person, die sich um die kleinen Kinder kümmert, ist eher weiblich, die Person, die Holz schlägt, ist eher männlich. So, das sind halt einfach...
Genau, du musst es immer und immer wieder aufweichen. Das passiert, wenn wir auf das Beispiel Aventurien gehen, wo eine Fantasy-Welt mit Gleichberechtigung dargestellt wird, kann man das ganz gut machen. Hier wird es... Professionen werden oft auf eine Weise dargestellt, wie man es vielleicht nicht erwarten würde, um es einem bewusster zu machen.
Genau, aber es ist halt dennoch so, dass es halt oft, und das ist auch, das ist auch bei DSA passiert, dass Leute halt einfach aufhören, sich das immer bewusst zu machen, dass sie was da los ist, sondern halt einfach, sie schreiben das Erste, was in den Kopf kommt, runter. Mhm. Und dann
erfüllt es oft Klischees.
Genau, und in der Häufung werden es dann halt wieder die Rollenbilder, die schon bekannt sind.
Ja. Ja, wenn man es sich nicht bewusst macht und es bewusst so schreibt, geht es verloren, weil wir in unserer gegenwärtigen Welt diese Bilder so stark im Kopf haben, dass wir sie unbewusst einfließen lassen.
Genau, und es gibt auch Settings, die bewusst halt Geschlechterrollen sehr stark kodifizieren. Mhm. Halt so Sword and Sorcery-Sachen sind halt oft gern diese Richtung. Mhm. Gut, ich würde jetzt mal Gore nennen, das ist halt auch BDSM-ig, also es hat eine Kink-Motivation.
Aber es ist auch eine beliebte Fantasy-Reihe, unabhängig von, also ich glaub, über den Kink zum Teil hinaus. Die Leserschaft ist wahrscheinlich größtenteils kinky, aber...
Ja, also heutzutage auf jeden Fall,
aber...
Ja.
Es war einfach auch eine Fantasy-Welt.
Genau, es ist eine Fantasy-Welt in erster Linie und da gibt es halt einfach eine starke Trennung zwischen Männern und Frauen und es gibt halt, ja, auch ein starkes Machtgefälle in dieser fiktiven Gesellschaft. Mhm. Ja, natürlich, das dient halt dazu, ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Mhm. Eine bestimmte Fantasie, die sich eben aus diesem, auch aus diesem Gefälle zwischen Geschlechtern
entwickelt hat.
Ja, genau. Und das ist halt, man sollte da keine universellen moralischen Lektionen draus ableiten. Und man sollte sich Gedanken machen, was bedeutet das für meine Figuren, sich in dieser Welt zu bewegen, wo das existiert. Also es ist halt jetzt.
Passen meine Figuren da rein, weil ich diese Fantasie bespielen möchte?
Ja.
Oder habe ich auch den Drang, eine Figur reinzubringen, die Probleme damit hat?
Genau, so. Was möchte ich problematisieren, dass das Setting noch so funktioniert, dass es für meine ganze Spielgruppe oder meine ganze Leserschaft Spaß bringt?
Genau. Ja, genau, wie kann ich das Problem auch lösen?
Genau, weil du kannst das
natürlich... Innerhalb der Welt.
Genau, ja.
Ohne die zu brechen.
Du kannst halt natürlich das super, eine Figur reinbringen, die im Grunde Feministin ist in dieser Welt und gegen alle Umstände kämpft und sowas, aber es ist halt, wenn andere Leute die Fantasie genießen wollen. Und ich möchte das jetzt erstmal nicht kritisieren, dass Leute den Wunsch haben, wir möchten halt diese Fantasie bespielen. Und das sagt jetzt auch erstmal nichts über deren moralische Qualität aus, dass sie diese Fantasie bespielen wollen.
Ganz genau.
Aber ja, wenn du halt dann deren komplette, den Spaß daran brichst, indem du die ganzen negativen Sachen betonst im Setting, dann kann das halt zu einem großen Bruch führen.
Das macht dann halt für die anderen keinen Spaß mehr.
Genau.
Und es wird auch für dich keinen Spaß machen, weil du dann gegeneinander kämpfst innerhalb der Gruppe, statt gemeinsam ein Problem zu lösen.
Welche Story will man erzählen gemeinsam? Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, die man immer Session Zero-mäßig fast für jedes Genre, für jede Art von Setting stellen soll. Aber eben, ja, ein Setting, das halt eben stark mit Geschlechterrollen interagiert, hat diesen Aspekt zusätzlich und da muss man sich Gedanken drüber machen.
Ja.
Und das muss halt nicht mal Gore sein mit einer Fetisch-Fantasie. Wenn ihr Game of Thrones bespielt, habt ihr auch starke Gender-Vorgaben, die dieses Setting mitbringt und da müsst ihr Bock drauf haben. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann abändern oder lassen.
Ja, ganz genau. Das ist in historischen Settings genauso. Man kann es natürlich für den eigenen Bedarf anpassen, Gruppenkonsent-mäßig, aber man kann halt auch das, wie es eben vorgegeben ist, aus den Büchern eben erfüllen. Und da muss man drüber reden, was bedeutet das für die Gruppe? Was bedeutet das in der Gender-Performance der Charaktere? Wie wollen wir das machen, damit alle sich damit wohlfühlen?
Genau. Das Genre ist natürlich auch wieder etwas, was eigene Erwartungen mitbringt. Auch da können nicht alle Genres abdecken.
Ja, wir reden mal kurz über Märchen.
Ja, okay.
Genau, Märchen ist ein Genre, das sehr starke Geschlechterrollen impliziert. Und es mag einem nicht auffallen, wenn man in Märchen einfach so... Weil man Märchen sind halt, wie Märchen sind. Man nutzt sie so. Man ist gewöhnt daran. Entweder haben sie sehr starke Geschlechterrollen oder sie haben die Umkehr dieser Geschlechterrollen. Du hast es selten, dass in Märchen Geschlechterrollen aufgeweicht werden. Und wenn, dann sind es oft Feenwesen, bei denen das Besondere ist, dass sie diese Geschlechterrollen aufweichen, die für die Menschen stark gelten. Das ist etwas... Das kommt sehr intuitiv mit, weil wir alle Märchen kennen und...
Genau, die Strukturen und Tropes und so sind halt mächtig.
Genau, die sind mächtig und die sind sehr unbewusst mächtig für uns.
Genau, wie Gender Performance.
Wie Gender Performance.
Ja.
Aber in Märchen ist es tatsächlich etwas, wo ich ein sehr gutes Beispiel finde, weil die Tropes von Märchen und wie Geschlechterrollen in Märchen benutzt werden, können es benennen. Aber fast jeder, der als Kind irgendwie mit, oder der irgendwie mit Märchen jemals irgendwie den Zugang hatte, damit zu tun hatte, die Märchen vorgelesen wurden, kann es benutzen.
Genau, und tut es auch intuitiv. Anderes Genre, Kriegsaction. Weil wir haben halt auf... Also Kriegsaction ist halt einfach ein Ding. Das ist halt dieses
Militär. Im Rollenspiel kommt das einfach sehr oft vor.
Genau, Militärjargon, Geballer.
Es ist settingübergreifend.
Ja, genau, strenge hierarchische Strukturen, so ein Squad, das zusammensteht, taktische Kämpfe. Das ist halt was im Rollenspiel gerne verwendet wird. Und was im Film auch verwendet wird, und da hängt super viel Hypermaskulinität dran. Mhm. Also das ist halt einfach so, dass halt dieses Kriegsding mit einer maskulinen Gender-Performance einfach komplett zusammengezogen wird, genau. Und
diese Hypermaskulinität besteht auch, wenn das Ganze von Frauen ausgeführt wird.
Also sehr, sehr oft halt, was ist in Alien 2? oder jede Rolle, die Michelle Rodriguez jemals in einem Militär-Action-Film gespielt hat. Das ist halt einfach so ein, ja, so eine Art Butch, aber halt auch auf jeden Fall, ja, ist praktisch Hypermaskulinität oder die Erfüllung hypermaskuliner Rollenbilder im Sinne von Action, im Sinne von, ich bin bereit, mich in diese Struktur einzuordnen, ich bin bereit, da gewaltbereit zu agieren und halt im Zweifel auch mich durchzusetzen gegen diese hypermaskulinen Männer und ich bin hier eine von denen. Mhm. Das ist irgendwie die Erwartung, die an Figuren da herangetragen wird und wie sie verwendet werden, was halt auch sozusagen eine, das idealisiert halt auch eine Art von Gender-Performance, wie halt Frauenrollen in diesem Genre zu interagieren haben.
Mhm, ja.
Genau. Dann gibt es natürlich innerhalb von Settings fiktive Kulturen. Also das wird halt oft aufgemacht, um hier Gender-Rollen und Rollenerwartungen auch zu thematisieren, dass halt die unterschiedlich sind in unterschiedlichen Kulturen innerhalb dieses Settings.
Genau, dass unterschiedliche in unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlichen dass Menschen, wie sie aufwachsen, es wird einfach tatsächlich zum Thema gemacht dadurch.
Genau, das sorgt für eine nuanciertere Welt und erlaubt halt auch Diskussionen dazwischen, darüber. Und ja, ganz klassisch sind halt Zwerge oft ein Thema. Mhm. Jetzt gerade bei der kürzlich angekündigten Herr-der-Ringe-Serie wurde halt auch ein Zwergencharakter vorgestellt und da wurde dann sich beschwert, das ist aber keine Tolkien-Zwergin, die hat keinen Bart. Mhm. Und die hat Brüste. Mhm. Und ja klar, es ist cool, wenn man Zwerge als geschlechtsneutral sieht. Mhm. Und wenn man sagt, okay, da bei denen spielt halt sind die körperlichen Unterschiede nicht so groß.
Ja.
Aber wir setzen es ja halt in einem irdischen Rahmen um. Das heißt, wenn man Schauspielende castet dafür, das werden halt Menschen sein.
Ja.
Wenn man nicht komplett das mit Intersex-Leuten besetzt, dann werden das wahrscheinlich dann Männer sein. Und weil eben das, was Zwerge tun, als sehr maskulin belegt ist in unserer Welt.
Ja.
Bier trinken, Leute mit einer Axt schlagen, Bergarbeit, das ist Interesse an Handwerk, einen grummeligen Grundcharakterzug. Das sind halt alles so Sachen, die man eher auf Männer legt.
Ja.
Als Klischee. Und das heißt, es ginge halt verloren, dass das Frauen sind in der Wahrnehmung, wenn man es nicht irgendwie betont.
Ja. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, wir würden jetzt gerne sehen, dass die Zwergin super ähnlich aussieht zu den männlichen Zwergen. Mhm. Und wie die Unterschiede betont werden. Weil ich finde das super spannend.
Genau.
Aber es ist schwierig umzusetzen.
Es ist schwierig umzusetzen, es ist halt auch was, wo ihr überlegt, wenn ihr Zwerge im Setting habt, was geht damit?
Mhm. Was will ich damit machen?
Genau. Scheibenwelt, Terry Pratchett ist da auf jeden Fall ein großes Beispiel, wie mit Zwergen Rollen, wie man damit umgehen kann mit Gender Performance und Zwergen, die Bärte haben.
Ja. Elfen dagegen wird oft Androgynität zugesprochen und gleichzeitig oft eine mehr Freiheit in der Geschlechter-Performance. Denn wenige würden sich beschweren, wenn jetzt eine weibliche Elfe sehr weiblich gespielt wird und eine männliche Elfe sehr männlich, in Anführungszeichen jeweils, mit den Tropes, die wir kennen, wird sich niemand beschweren. Wenn es sehr androgyn gespielt wird oder sehr non-binär gespielt wird oder die Performances sich sehr vermischen, wäre es aber auch sehr passend in vielen Settings. Und entsprechend hat man da irgendwie sehr viele, gefühlt mehr Freiheiten als bei vielen anderen Kulturen.
Ja, genau. Andererseits gibt es eine Erwartung von Mitspielenden, wo dann schon mal sagt, Elfen, die sind total schwul, weil eben so irdische Tropes auf die Elfen draufgelegt werden, das Spielen von einem Elfen alleine schon als ein Bruch von männlicher Gender-Performance gesehen wird.
Genau.
Man betonen muss, nein, ich bin nicht schwul, ich bin Legolas, ich möchte nur im Bogen sein.
Genau, ja, mein Elf ist gar nicht schwul, der wirkt sehr männlich.
Genau, das ist eine...
Der hat nur keinen Bart.
Genau, diese Freundschaft mit diesem Zwerg, mit dem ich zusammen ein Boot baue und dann ein Leben lang wohne, das wird halt alles auf rein heterosexueller Ebene sein. Wir sind einfach...
Wir sind Bros.
Genau, wir sind einfach gute Freunde. No homo.
No homo. Wichtig, das nach dem Sex zu sagen.
Es ist wichtig, dass Gimli und Legolas nach dem Sex no homo sagen.
Ganz genau. Wir wollen damit nicht sagen, dass wir es für Kanon halten würden, dass sie beide eine Beziehung führen, aber es wäre rein
schon.
Schon, ja. Sie
führen eine Beziehung, ob das jetzt eine
sexuelle ist oder nicht. Das ist,
Genau, aber ich würde sagen, die beiden haben im Grunde eine romantische Beziehung Oder halt eine Liebesbeziehung auf einer Ebene, mit der die halt eben, sie werden zu Lebenspartnern durch das Ganze.
Und
lösen sich aus den Bildern ihrer Kultur heraus. Ja. Und das reicht mir schon, um zu sagen, dass eine Beziehung für Tolkien schreibt nicht so, dass sie Sex haben, aber es ist halt ein Buch, das halt sehr viel auch über Liebe zwischen Männern handelt und das mag halt Kriegskameradschaftserfahrung sein, aber ich würde halt eben den homosexuellen Kontext oder den homoromantischen Kontext vielmehr, der da mitschwingt, auf gar keinen Fall außer Acht lassen.
Den homoromantischen gehe ich auf jeden Fall mit. Also, sie haben eine Liebesbeziehung, ob das jetzt eine romantische Liebesbeziehung ist oder ob es eine sexuelle Liebesbeziehung ist, da würde ich sagen, das sagen die Bücher nicht. Das kann man da nicht reinforcen.
Nein, wir haben keine kanonische Aussage, dass sie Sex haben, aber ich würde sagen...
Eine Liebesbeziehung ist da auf jeden Fall.
Genau.
Welche Ebene die hat, wird offen gelassen.
Wo waren wir? Mitspielende sollten anderen Mitspielenden ohne Vorurteile gegenübertreten und deren Performance ernst nehmen. Also, wenn jemand einen Elfen spielen will, lass den Menschen einen Elfen spielen. Wenn jemand sich halt anders verhält als sonst, ich gebe denen halt auch ein bisschen Raum zu
experimentieren.
Und nicht zu scheitern. Hatten wir alles schon und ja, man kann sich nicht an jeden beliebigen Tisch setzen und erwarten, dass die Nuancen von Geschlecht verstanden werden und nicht alle Leute sind geeignete Mitspielende für Genderplay.
Ja, absolut. Denn nicht jeder hat unseren Podcast. Und nicht jeder kennt sich damit aus. Nicht jeder hat die Selbstsicherheit oder die Selbsterfahrung über diese Themen schon nachgedacht und kann verstehen, was gemeint ist. Das ist halt keine Kritik an diesen Personen.
Nee, genau. Aber es ist, also ist natürlich, wenn ihr absichtlich voll dagegen seid, weiterhin Kritik, aber eben, ja, die Erwartung ist halt, kann halt nicht sein, dass Leute dass alle Leute, die
am Rollenspieltisch sitzen, auf irgendeiner Convention, wo ihr zufällig dazu stoßt, sich so gut auskennen, dass sie alle Nuancen von Genderplay und von Geschlechterrollen verstehen können.
Genau, und sich dann darauf einlassen. Und manchmal ist es eine Erklärungsarbeit, aber ihr müsst halt selber wissen, ob ihr die leisten könnt oder ob ihr in einer anderen Gruppe spielt oder ob ihr tatsächlich die Performance eures Charakters anpasst, mehr in die Gruppe reinzupassen. Das sind halt alles Entscheidungen, die man...
Oder ob ihr einen anderen Charakter spielt, bei dem es einfacher ist.
Genau, das kann man alles treffen. Und natürlich, ja, es gibt auch einfach gegenderte Tropes, auf die man stößt.
Mhm. Wir hatten die Femme Fatale eben schon kurz angesprochen.
Ja, genau. Es ist halt in dem Fall halt, der Wortstamm ist ein anderer. Es geht auch um eine Gender-Performance, aber es sind halt die Ingenue und die Femme Fatale sind halt Rollenbilder, die im Grunde rausanalysiert wurden aus Noir. Film Noir ist halt ein Genre, das im Grunde ja aus
geschaffen wurde, sich geschaffen hat daraus, um mit dem Hays Code zu interagieren.
Genau, das war halt ein Satz von Regeln, mit denen praktisch Hollywood wollte, dass die Filme
jugendfreier und moralisch besser wären. Also, ja.
Genau, und Noir ist praktisch die Bezeichnung, die halt französische FilmkritikerInnen im Nachhinein gegeben haben, deswegen haben diese Begrifflichkeiten halt auch französischen Namen, weil das ist halt ein Genre, das nicht als jetzt machen wir Noir entstanden ist, sondern als ein Muster, das eben durch wie können wir mit den Mitteln von Expressionismus und Metaebenen und Symbolen noch immer komplexe Geschichten innerhalb des Hays Code erzählen und den Leuten praktisch bei der Nase rumtanzen.
Mhm.
Und der Hays Code hat halt nicht erlaubt, dass moralisch zwielichtige oder ambigue Figuren
überleben oder ein glückliches Ende nehmen.
Genau, ein glückliches Ende nehmen. Oft war der Tod dann das schlechte Ende, aber es gibt auch andere schlechte Enden.
Und das heißt, genau, der Tod als schlechtes Ende wurde halt oft gewählt, um einen Charakter, bei dem alle mitfühlen können, dem ein tragisches Ende zu geben, ohne dass die Figur
gebrochen
wird oder moralisch als schlecht wahrgenommen wird von den Leuten.
Ja, oder eben, ja, genau. Oder dass die Zensoren halt sagen, die ist zu gut davon gekommen.
Genau.
Und
so konntest du eine Figur, die nicht in moralischen Vorstellungen des Hays Codes entspricht, positiv darstellen, aber sie musste dann halt am Ende sterben, damit die Zensoren es zugelassen haben. Aber gleichzeitig konnte sie dadurch bis zum Ende hin eine positive Figur bleiben, mit der man sich identifizieren konnte.
Genau. Und die Femme Fatale ist halt oft so, die halt eine Frau, die sehr selbstbewusst auftritt, aber eben auch Leute zu moralisch schlechten Handlungen verführt oder sie in Sachen reinzieht oder eben selber mörderisch aktiv wird.
Ja, wobei ja dass die Verführung schon sein kann, dass sie eine Femme Fatale ist und es ihr damit gut geht und sie damit andere Mädchen dazu verführt, auch eine Femme Fatale zu werden.
Die Ingenue, also sozusagen die Unschuld.
Die Unschuld, genau, das unschuldige Mädchen, die Ingenue dazu verführt, eine Femme Fatale zu werden, weil sie ja sieht, dass es ein lebenswertes Leben ist, nicht unterwürfig zu sein. Ja.
Und der Bruch von Gender Performance sozusagen wird von Filmen nach den Maßgaben des Hays Code bestraft. Und das sind halt offensichtlich sexistische Umstände, unter denen das entstanden ist. Und wir rezipieren sie auch in einer Welt, in der noch sexistische Maßgaben kennen. Also diese Noir-Tropes zum Beispiel, das sind halt Sachen, die, ich sag mal jetzt beispielhaft, für viele andere Sachen, wir hatten in den Märchen auch schon gesprochen, wo halt einfach Tropes übernommen werden und auch Erzählstrukturen übernommen werden. Die aber letztlich vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr haben. Also ich brauche, um das Noir-Gefühl zu haben, nicht am Ende einen schlechten Ausgang für die Femme Fatale.
Ja.
Und man kann Neo-Noir auch erzählen, ohne die Maßgaben des Hays-Code zu erfüllen. Auch wenn es, ich sag mal, mit dem Aufkommen von Neo-Noir KritikerInnen gab, die dem widersprochen haben. Da gibt es im Podcast You Must Remember This, der halt über die Geschichte von Hollywood und auch Kulturgeschichte von Filmen sich beschäftigt, in der aktuellen Staffel, wo es sich um Erotic 80s, also so praktisch erotische Filme aus den 80er Jahren, dreht, also Mainstream-Filme. Und da kommt Neo-Noir halt sehr viel vor, also Sex-Thriller und dergleichen. Und ja, es wird dort besprochen, wie eben in der Rezeption Neo-Noirs schlechter bewertet wurden von manchen KritikerInnen, die nicht den Tropes folgen, wie es für die Figuren ausgehen muss.
Und da muss man jetzt nicht mal sagen, dass diese Personen unbedingt den Hays-Code total toll finden müssten dafür.
Nee, aber Sehgewohnheiten.
Sehgewohnheiten, genau. Es ist das, was sie erwarten, was sie von Noir erwarten. Das sind die Tropes, die sie gewöhnt sind. Völlig unabhängig, was sie von dem Hays-Code halten, ist es das, was für sie Noir ausmacht. Und ich finde, das absolut ist nicht mehr angebracht. Also nicht mehr zwingend angebracht. Also ich sage nicht, man darf es nicht mehr machen, aber ich sage, wenn man es macht, sollte es vielleicht bewusst sein und nicht unbewusst einfach reproduzieren von Themen, die sexistisch sind, weil man nicht drüber nachdenkt, dass sie sexistisch sind.
Ja, als wir Dirty World gespielt haben, was halt ein Noir-Spiel ist, wo sowas wie die Angelo, die Femme Fatale auch einfach Rollen sind, die man wählen kann, die einem bestimmte Vorteile geben.
Ja, und Überraschung, Überraschung, ich habe die Femme Fatale gewählt.
Genau, aber da haben wir vorher über Geschlechterrollen und Noir gesprochen und uns halt darüber verständigt, was für einen wir erzählen wollen und haben eben uns teilweise selber nach den Maßgaben des Hays-Codes beschränkt, was für Szenen wir erzählt haben. Ja. Aber wir waren eben damit auf derselben Ebene wie die Noir-AutorInnen und haben eben Symbole gefunden und verwendet, um das zu erzählen, was wir erzählen wollten. Und das hat halt der Story sehr geholfen, ohne dass wir notwendigerweise Ismen reproduzieren mussten.
Ganz genau. Und wir haben auch vorher darüber gesprochen, weil wir wussten, dass wir zumindest Sexismen auf jeden Fall wiederholen würden. Also aufgreifen würden dafür und die bespielt werden würden.
Genau, wir spielen in einer sexistischen Welt.
Wir spielen in einer sexistischen Welt und Charaktere sind Charaktere in einer sexistischen Welt, die sexistische Rollenbilder haben. Sowohl NPCs als auch Spielercharaktere. Und wir haben davor darüber gesprochen. Personen haben vor... Wir haben, also jede einzelne Spielerin hat vorher darüber gesprochen, wie die Auslegung des Charakters sein wird, damit wir vorbereitet sind. Und das war für mich absolut notwendig. Ich hätte sonst damit auf diese Weise nicht umgehen können.
Genau, es ist halt eine richtig gute Runde geworden, die sich halt so sehr wie Noir angefühlt hat, wie ich es bisher in keinem anderen Rollenspiel hatte. Eben weil wir diese, sozusagen, wir haben vorher uns am Genre abgearbeitet.
Ja.
Und an dem, was es bedeutet für unsere Figuren.
Ja. Wo mir das besonders aufgefallen ist, wie unnötig manche der Tropes sind und wie unangenehm diese Tropes sein können, wenn sie unbedacht verwendet werden in der aktuellen Zeit. Beziehungsweise in inzwischen vergangener Zeit, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, aktuell, war bei der Serie Angel, die im Buffyverse stattfindet, also eine Spin-off-Serie von Buffy the Vampire Slayer. Es gibt Leute, die Angel lieber mögen als Buffy, was ich nicht verstehen kann, weil ich Buffy viel besser finde. Nahezu objektiv besser finde, weil ich auch Story-Arcs und Charakter-Arcs schlechter finde, als es in Buffy umgesetzt ist. Bei Story-Arcs bin ich da nicht kompromissbereit. Bei Charakter-Arcs sehe ich teilweise warum, weil es ist die bessere Urban-Fantasy-Story-Serie.
Ja. Genau, es ist halt eine Serie, spielt in Los Angeles, also Großstadt. Es gibt einen Detektiv, in diesem Fall, der auch Vampir ist und mit einer tragischen Vergangenheit, weil er ein Vampir ist.
Weil er ein Vampir ist, er hat aber eine Seele, was tragisch Vergangenheit ist.
Genau, er hat eine Sekretärin und er hat ein Büro und er kriegt Jobs und im Mittelfeld ist halt Noir-Pastiche, das reinkommt. Ähnlich haben wir es bei den Dresden Files. Da ist halt auch sehr viel Noir-Pastiche. Also sozusagen, man nimmt die ästhetischen Aspekte, man nimmt einige Tropes von Noir, aber erzählt strukturell keine Noir-Story und man verwendet halt diese Ästhetik mit. Und gerade wenn man so Pastiche macht, dann muss man halt nicht das ganze Gewicht des Genres verwenden. Es ist auch okay, einfach zu sagen, ich finde die Ästhetik cool, das sieht gut aus, das nehme ich. Aber man sollte sich schon über die Implikationen Gedanken machen und nicht blind Dinge übernehmen.
Genau, und ich habe das Gefühl, dass bei Angel Dinge blind übernommen wurden, denn jeder starke weibliche Charakter hat ein tragisches, schlechtes Ende, was mich schon beim ersten unglaublich aufgeregt hat. Ja. Oder es war nicht mal der erste. Also es gibt starke weibliche Charaktere, die einfach irgendwann nicht mehr auftauchen. Davon gab es schon mehrere an dieser Stelle. Und dann hat ein Charakter, der, muss man einfach sagen, von der Ingenieur durch die Femme Fatale wurde und dann ein tragisches Ende fand. Also absolut klassisch.
Genau, Fred heißt die Figur, das ist halt die schlaft jetzt auch nur und sie geht dann halt, sie macht halt eine Wandlung, sie wird zur selbstbewussteren Person und irgendwann wird sie von Dämon besessen und verliert sozusagen ihre Personenschaft und wird dann halt, handelt als Klischee von Fatal und dann stirbt sie.
Genau, und schon als der Körper sie übernimmt, also sie wurde halt von der, das schüchterne Mädchen, das gerettet werden muss, dem die Welt gezeigt werden muss, das an die Hand genommen werden muss, um sich nicht, zu verstecken vor der Welt und so weiter. Die wurde genommen, ihr wurde mehr Selbstbewusstsein gegeben dadurch, wie sie mit ihr umgegangen wird. Dadurch wurde sie aber zu sehr, sie wurde zu selbstbewusst, weil sie halt die Serie spielte in den 90er, Anfang 2000er. Ich glaube, Anfang 2000er spielte die Serie. Das heißt, es war eine 2000er Frau, die halt ihr Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Das heißt, sie wurde zu einer selbstständigen Person, die eben nicht mehr die Klischees Dinge nur erfüllen konnte. Weil sie einfach eine selbstbewusste Person wurde und eine interessante, eigenständige Person wurde. Und sobald sie das war, wurde sie quasi getötet dadurch, dass ihre Seele, ihr Charakter, alles war weg. Es war ausschließlich ihr Körper übrig, der verändert worden war. Und dann war ein Dämon die Femme Fatale.
Genau.
Und das ist, ich habe mich betrogen gefühlt von der Serie in diesem Moment. Um diese starke Person, die sich von dem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten Frau verwandelt hat, dadurch, dass die Welt gut mit ihr umgegangen ist.
Ja, das sind halt ist ja keine angenehme Entwicklung und das zeugt auch von Sexismus im Writing Room und sei er reflektiert, sei er unreflektiert. Sei es halt so, dass, ja, wir erzählen Noir-Geschichte und jetzt wäre das der Punkt im Arc, wo sie eben...
Sieht mal, sie wird zu Femme Fatale, was können wir damit machen?
Genau, sie ist unrettbar verloren und dann, was machen wir einen Dämon draus, keine Ahnung.
Dadurch, dass halt es mit jeder einzelnen starken Frauenpersönlichkeit in dieser Serie passiert, jede einzelne hat entweder ein tragisches Ende oder geht irgendwann raus, sobald sie eine starke Persönlichkeit ist.
Genau.
Also an einem Punkt, wo eine starke Frau Persönlichkeit hat, verlässt sie entweder die Serie, also so kommt einfach nicht wieder vor.
Ja.
Oder sie hat ein tragisches Ende. Jede einzelne.
Genau, und so kannst du halt eigentlich mit... Also, es ist halt...
Ist das sehr Noir?
Genau, aber es ist nachteilig, das heute so zu schreiben.
Und es war auch Anfang 2000 nachteilig,
das so zu schreiben. Ja, das ist heute im Gegensatz zu den 40er Jahren.
Genau.
Also, ja, natürlich, es hat sich viel verändert seit den frühen 2000ern, aber genau, es ist eben etwas, was in einer langen Serienstruktur nicht gut funktioniert, weil du, also diese Noir-Arcs sind halt keine, die auf Longform ausgelegt sind, sondern es sind welche, die eben in...
anderthalb Stunden, zwei Stunden Film.
Genau, und der Detektiv, das kommt ja durchaus vor, dass der halt weitergeht und dann wieder sein Ding macht und allerhöchstens seine Sekretärin bleibt da, aber es sind halt ikonische Figuren, die...
sich nicht verändern.
Genau, die sich nicht in dieser Weise verändern oder halt der Detektiv sammelt halt immer nur mehr Trauma. Aber es ist halt nicht so, dass diese Figuren dieses klassisch schlechte Ende nehmen, weil man eben normalerweise drumherum schreibt, dass er halt eben... er dann doch eben letztlich für das Gute im Sinne des Hays Code eintritt.
Ja, genau. Und die Personen, die innerhalb von Noir-Geschichten diese tragischen Enden nehmen, sind eigentlich One-Off-Charaktere. Das sind Charaktere, die kommen einmal vor, machen ihre Veränderung durch oder sind so, wie sie sind, sind sympathisch auf irgendeine Weise, drücken Dinge aus über Sexualität, über Queerness, über Geschlechterrollen und so weiter.
Und nehmen dann ein tragisches Ende.
Aber in dieser Serienstruktur, als weibliche Zuschauerin hatte ich die wird eine Frau präsentiert, die ein gutes Role Model für dich ist. Oder die hier, dieses tragische Mädchen, das gerettet werden muss, nimmt eine Entwicklung durch, die sie zu einer selbstständigen, eigenständigen Person macht, die interessant ist und für die Empathie hast. Und dann hat sie ein tragisches Ende, weil fuck you.
Genau, das ist ein tragisches Ende, weil wir erzählen immer Noir. Und das, aber musst du halt heute nicht mehr. Es gibt kein Hays Code mehr, der dich zwingt, aber es gibt noch immer sexistische Menschen, Beispiel Joss Whedon, im Studiosystem, die anderen Leuten diese Rollenbilder aufdrängen.
Und es ist gerade als Serie, wo als Spin-off-Serie von Buffy, wo mit diesen Rollenbildern viel gebrochen wird, und wo die zwar teilweise auch aufgegriffen werden, weil es so in den Köpfen drin ist, obviously, aber wo halt mit Absicht viel damit gebrochen wird. Und dann ist es die Spin-off-Serie Angel, wo das auf so eine unangenehme Weise eingehalten wird. Das hat mich sehr rausgebracht, sag ich mal. Das hat mich sehr enttäuscht von der Serie tatsächlich. Bei meinem ersten Sehen hat mich das sehr enttäuscht von der Serie.
Ja, das ist halt eben, wenn du einen neuen Writing Room aufbaust, und die Leute mitnimmst, die alle der Meinung sind. Und wenn deine Meinung halt eine ist, die vielleicht ein bisschen unsympathischer ist, oder die Frauenfigur nicht so hochschätzt, dann kommt es halt zu diesem Punkt.
Ich möchte es nicht unterstellen, woran es gelegen hat, aber ich glaube, dass es an der Nähe zu Noir lag. Ja. So, also dass das auf jeden Fall, dass dieses Urban Fantasy, dass dieses Detektiv-Noir-Ding zum Teil mit daran schuld ist, dass eben diese Tropes mit ausgewählt wurden.
Ja.
Und unbedacht eventuell mit ausgewählt wurden.
Genau, dass man sich eben nicht gegen die Erwartungsgenres gewehrt hat.
Genau.
Und ja, wenn jetzt für euch, wenn ihr Noir schreibt oder Noir-Pastiche in eurem Rollenspiel verwendet oder ähnliches.
Das geht ohne.
Genau, man kann sich auch Gedanken darüber machen, man muss halt, der Hate School hat für euch halt keine Auswirkungen mehr. Ihr werdet nicht geblacklistet, wenn ihr dagegen verstoßt. Das heißt,
ihr müsst ja nicht ins Porno-Kino, wenn ihr jetzt eine Geschichte schreibt, die dem Hate School widerspricht.
Ja.
Und es kann sich Noir anfühlen, wenn man das nicht tut.
Ja.
Es kommt darauf an, wie ihr die Tropes und alles verwendet und darstellt. Und ja, Entschuldigung für meinen Rant, aber das hat mich es ist auch wirklich etwas, was mich Anfang 2000 als Teenager schon gestört hat an einer Serie, wodurch ich sie, ich glaube, ich habe sie beim ersten Schauen zu Ende geschaut, aber ich habe mich deutlich weniger an sie erinnert im Nachhinein und ich habe sie nicht tausendmal nochmal gesehen, wie ich das mit Buffy gemacht habe, weil sie mich enttäuscht hat.
Ja, aber ich finde es auch relevant, einfach als beispielhaft dafür, was machst du mit einem Genre und in welchen Zeitumständen ist es entstanden und was kann ich ändern, finde ich halt Noir halt eben eins, was man interessant sprechen kann, weil es eben auch so gegendert ist. Aber ja, lass uns dennoch einen Themenwechsel vornehmen.
Gerne.
Und zu Genderswap kommen, also nicht der Podcast, aber halt Shoutout an die lieben Kolleginnen. genau, es ist halt, also Genderswapped ist halt das Konzept, dass erwartete Geschlechterrollen umgedreht werden oder eine Figur in einem anderen Geschlecht erzählt wird, als man erwartet. Und der Name Genderswap vom Podcast kam halt daher, dass früher in der Rollenspielszene eigentlich nur Männer gepodcastet haben.
Ja.
Das ist halt praktisch, es kam wie Genderswap vor,
wenn du hast nur Männer gehört.
Genau, wenn eine Frau und eine nicht-binäre Person einen Podcast zusammen machen, das ist ein Genderswap im Vergleich
zu dem, was normal ist.
Zur Erwartung, genau. Ja. Und ich hoffe, es ist besser geworden, aber es ist halt immer noch so.
Alleine durch uns schon.
Genau, naja, die Erwartung ist halt noch da, dass es viele Leute gibt, die...
Die erwarten, dass es ein Podcast über Rollenspiel müsste von... Ist wahrscheinlich von Männern gemacht. Das ist schon eine Erwartung, die viel da ist, ja.
Und die spielen dann auch männlich.
Ja.
Rollenspiel könnte auch halt zum Beispiel Nerd-Hobbys als Teil von männlicher Gender-Performance oder der Nerd als eine Männerrolle. Das ist halt etwas, was in unserer Gesellschaft existiert und was sich aufzubrechen lohnt, weil offensichtlich ist es einfach ein Hobby und es ist halt auch okay, Leidenschaften für Dinge zu haben, unabhängig vom Geschlecht.
Ja, das möchte ich auf jeden Fall betonen und Leuten ins Gesicht halten.
Genau, aber der Trope von vertauschten Geschlechtern ist halt einer, der existiert und das verändert halt manchmal ein bisschen mehr als nur den Look einer Figur, wenn man sie in ein anderes Geschlecht überträgt.
Ja, durchaus.
Sagen wir das schwarze Auge. Der große Krieger Rhaedri Conchobert, der ja nach Gutsherrenart sich durch das mittelreichische Kolonialreich schläft und
trinkt
und in Duellen gewinnt. Wer wäre Fam Rhaedri?
Kurz einmal optisch, wie sieht er aus?
Er hat kurzes, dunkles Haar, er trägt Ohrringe in Axtform, er hat zwei Schwerter, er ist groß und muskulös, auf jeden Fall über 80.
So, damit das Bild im Kopf ist. Und ich glaube, Fam Rhaedri wäre, also je nachdem, wer es macht, könnte das sehr unterschiedlich aussehen. Aber ich glaube, ohne darüber nachzudenken, würden die meisten eine Bi-Fam machen, also vielleicht eine große Kriegerin, aber schon sehr Femme.
Genau, die noch mehr Fantasien erfüllt.
Die noch mehr Fantasien erfüllt, die mit Frauen und Männern schläft. Also sich...
Aber man könnte halt auch einfach Butch Rhaedri machen. Dann macht dieser Ohrring mit der Achsel doch mehr Sinn. Und halt die mit dem großen Strap-on exakt dieselben Sachen macht, die Rhaedri auch sonst getan hätte. Ja, Ist es halt, das ist die Frage, welches Bedürfnis habe ich damit? Ja. Welche Eigenschaft des Charakters möchte ich übernehmen und welche möchte ich bewusst verändern? Also, das ist ein Femme-Reiterie ist halt natürlich so ein.
Also, jetzt, wo wir es gesagt haben, wird es beide Fantasien geben. Seien wir ehrlich.
Ja, genau. Also, das ist zwar eigentlich nicht die beste positive Figur, aber es ist natürlich eine, die sehr auf, ich sag mal, auch eine fast toxische Männlichkeit ausgelegt ist. Und ich würde auch mal zubilligen, dass er den Roman auch ein bisschen parodistisch geschrieben hat, als Heldengeschichte. Das ist halt also schon sehr dieses. Okay, er ist das Klischee.
Er ist das Klischee und wir spielen jetzt damit.
Genau. Und das kann man natürlich auch brechen mit den, indem man so eine Figur genderswappt und sich überlegt, okay, was. Es kann auch ein Analyseinstrument sein, zu überlegen, wie würde diese Figur als Frau funktionieren? Ginge das? Und weil da siehst du halt auch, wie viel von meiner Figur ist Gender-Performance? Wie viel ist von meiner Figur ist durch ihr Geschlecht geprägt? Wenn du einfach überlegst, so, wird die als Frau funktionieren? Wird die nicht binär funktionieren? Was würde sich ändern?
Ja. Ich habe tatsächlich sehr oft Charaktere, wo ich das Geschlecht als letztes überlege. Kurz vor dem Namen. Manchmal habe ich schon vorher ein Gefühl dafür.
Ja.
Und manchmal ist es ein, ich baue erstmal das Konzept und irgendwann dabei wird mir vielleicht klar, welches Geschlecht das ist. Manchmal steht es von vornherein fest.
Ja, haben die dann schon eine stehende Persönlichkeit oder entsteht die auch mit dem Geschlecht?
Das entsteht alles so gleichzeitig. Also ich gucke mir quasi Werte an, die ich haben möchte, habe ein ganz grobes Bild von Persönlichkeit. Und dann wird das halt alles immer feingradiger. Und manchmal suche ich das Geschlecht am Ende aus, weil es sich mir nicht vorher klar wurde durch die Persönlichkeit. Und manchmal wurde es durch die Persönlichkeit für mich klarer. Oder irgendwas hat ausgelöst, wo ich mir denke, dass ich möchte diese Person als dieses Geschlecht spielen. Und manchmal ist das eine bewusste Entscheidung ganz am Ende.
Ja, bei mir ist es halt. Wenn ich ein Barbie-Spiel spiele, also im Sinne von ein Spiel, wo ich durch die Wertegestaltung bereits Persönlichkeit als Charakter festlege, dann kommt bei mir das Geschlecht vorher. Also ich überlege es mir bereits, bevor ich wirklich ans Bauen gehe, weil ich eben, also ich brauche halt schon eine Perspektive des Charakters, durch die ich auf diese Werte sehen kann, um sie zu gestalten. Wenn es halt ein Spiel ist, wo ich einfach ein Bild machen kann und Werte und am Ende.
Setze ich einen Charakter drauf?
Genau, am Ende setze ich einen Charakter drauf, weil ich baue erstmal ein Bild oder ich baue einen Kern von Werten und dann flansche ich halt ein bisschen Barbie-Elemente dran. Dann baue ich auch einfach mal ein Proof-of-Concept-Ding und.
Und entscheide dann das
Geschlecht. Und entscheide dann das Geschlecht und. Momentan spiele ich halt, oder baue ich halt auch viel mehr weibliche Charaktere. Und ich habe letztens einen nicht-binären Hasencharakter gebaut. Aber das sind. Genau, also das ist halt eher die Ausnahme momentan, aber das bedeutet halt eben wiederum auch nicht, dass ich mir über das Geschlecht der Charakter keine Gedanken mache, über dass ich da oben ein W eintrage.
Ja, also ich denke, wir sind auch schon Personen, die sich da sehr viele Gedanken darüber machen, was das Geschlecht für diesen Charakter jetzt bedeutet.
Genau.
Ich finde es halt immer ganz interessant, weil ich auch beim Barbie-Spiel oft am Anfang mir keine Gedanken über das Geschlecht mache. Es ist mehr so ein, ich gucke mir mal Werte an, also was ich halt so, ich überlege, was ich für einen groben Typ spielen möchte.
Ja.
So, möchte ich eine kämpfende Person spielen oder möchte ich eine sehr religiöse Person spielen, möchte ich eine Person spielen, die, ne, welchen Fokus hat diese Person? Und manchmal weiß ich dann schon direkt, oh ja, diese Person möchte ich in diesem Geschlecht spielen oder halt auch nicht. Und dann baue ich weiter aus und dann gucke ich mir die Werte an und was mir zusagt und dann kommt irgendwas dabei raus und wie gesagt, das Geschlecht kann an jeder Stelle davon mit reinploppen.
Genau, sobald du der Figur ein Geschlecht gibt es auch einen Kontext vor und verändert, wie sie wahrgenommen wird. Weil, als Beispiel würde ich mal Ripley aus Alien nehmen.
Ja.
Das Alien-Drehbuch an sich hatte jetzt kein festes Geschlecht für die Figur Ripley.
Was ich schon mal super interessant finde.
Genau, also ich glaube, es wurde in den 70er Jahren geschrieben. Das bedeutet, das Klischee wird sein, das ist eine männliche Figur erstmal. Man geht erstmal davon aus, dass dem so ist.
Aber sie waren da offen und haben Männer und Frauen eingeladen.
Genau, sie haben im Casting entschieden, Sigourney Weaver ist die Figur, mit der wir das hier füllen. Und dadurch hat sich Alien verändert.
Ja.
Also die Aussage des Films ist eine andere. Dadurch, dass es halt Ripley als Frau ist, die das alles erlebt und die gegen ein Monster, das sehr penetratives Penismonster ist, weil es von H.R. Giger geschaffen wurde, kämpft. Also das, man könnte, wenn halt ein Mann dagegen kämpft, diese Penetrationsangst, das kann man halt sehr auf eine homophobe Ebene ziehen. Halt nicht mal notwendigerweise bewusst, aber das wäre eine Interpretation, die sich dadurch öffnen würde. Während wenn eine Frau dagegen kämpft in so einer, ich sag mal, Weltraum-Trucker aus unserer Welt wahrgenommen Männerdomäne, das ist das halt eine andere Art von Geschichte, die erzählt wird, auch wenn im Drehbuch keine einzige Zeile angepasst worden wäre. Einfach dadurch, dass man das Casting der Figur verändert, verändert man die Aussage der Geschichte.
Ja, ja, absolut. Und dadurch, dass sie auch eine der wenigen Frauen in den Geschichten ist. Also es ist ja offensichtlich eine Männerdomäne, weil viel mehr Männer vorkommen als Frauen.
Ja, ja, das zeigt man eben, genau, durch das Casting wird auch gezeigt, was die Geschlechterrollen dieser Welt sind.
Genau, also es ist eine Männerdomäne, auch in der Welt, nicht nur in unserer.
Ja.
Und das macht das Ganze eben, dass wir es auch aus dieser Perspektive wahrnehmen. Wenn da jetzt überwiegend Frauen gewesen wären, hätte man das vielleicht anders gesehen. Aber ja, auch dann hätte es noch Aussage gehabt über das Penismonster.
Genau. Und wir haben in Aliens 2, Alien 2 haben wir ja auch mit Vasquez eben eine Frau, die in diesem Militär in diese Militäreinheit mitläuft. Und auch da wird sie als eine Ausnahme dargestellt.
Ganz genau. Das heißt, wir haben ein Konzept von, das ist eine Männerwelt.
Ja, oder zumindest ist es eine kapitalistische Welt, in der sich die Geschlechterrollen
nicht allzu stark
weiterentwickelt haben.
Wir können uns da sehr einfühlen, weil es ähnlich ist wie in unserer Welt. So, bla. Wir können die Vorurteile, die wir haben, übertragen. Und dann hast du eben diese starke Frau in dieser Welt, die dort offensichtlich gut zurechtkommt, sehr integriert ist und gleichzeitig trotzdem Angst vor dem Penismonster.
Ja, und wir sehen halt auch, dass halt Vasquez eben Hypermaskulinität performen muss,
um aufgenommen zu werden.
Um aufgenommen zu werden, während Ripley das halt nicht auf diese Weise tun muss.
Ja. Weil sie halt auch in unterschiedlichen Punkten stehen.
Genau, genau.
Und das ist, dadurch macht der Film, ich finde, der Film ist interessanter geworden, dadurch, dass das eine Frau die Hauptrolle spielt.
Ja.
Aber man sieht einfach, wie viel sich ändert an der Aussage des Films, ohne dass sich im Inhalt irgendwas geändert hat, nur dadurch, was für ein Geschlecht die Person hat. Also jede einzelne Person hat.
Mhm. Genau, und wiederum Analyseinstrument, Gender Swap und ja, wenn im Cosplay und im Fanfiction-Rollenspiel, da ist es halt auch so, dass man manchmal Figuren auf das eigene Geschlecht anpasst oder auf das gewünschte Geschlecht, um sie zu spielen. Also, und ich finde es prinzipiell cool, wenn man sich identifiziert mit der Figur und sie sich halt auf diese Weise
zu eigen macht.
Ja, genau.
Also du kannst halt, wenn du dich mit einer Figur sehr, sehr identifizierst, kannst du halt einerseits versuchen, den Gender-Swap zu spielen. Das heißt, du versuchst dich möglichst nah an der Person, also wenn du die darstellen möchtest, kannst du einerseits versuchen, das Gender darzustellen, in dem sie normalerweise dargestellt wird.
Mhm.
Oder du kannst halt die Figur auf dich anpassen.
Genau.
Und beides ist cool.
Kannst du halt überlegen, was das bedeutet. Das ist halt eine Beschäftigung mit einer Figur und mit Gender-Performance, die halt notwendig dafür ist, um das erfolgreich durchzuziehen. Aber dann ist halt weder schlechter noch besser als Crossplay oder auch halt einfach als Cosplay von Figuren, die von vornherein der eigenen Geschlechtsidentität entsprechen.
Ganz genau. Es ist einfach nur Beschäftigung damit, das ist interessant, das ist cool und go for it.
Genau.
Viel Spaß. Das ist halt...
Ja, eventuell überleg dir, was du der Figur wegnimmst oder sozusagen, wie du sie veränderst.
Mhm.
Halt, wie gesagt, männlicher Roleplay.
Ja.
Wäre halt auch, also sicherlich ein Cosplay, das man machen kann. Oder wäre auch sicherlich, was man über Alien-Rollenspiel spielt, eine Figur, die man anlegen könnte.
Aber es ändert mehr als nur das Geschlecht der Person tatsächlich.
Mehr als nur Ästhetik.
Ja.
Ja, ich denke, wir haben Zeit für Kinky-Dinge jetzt. Weil, ja, Kinky-Gender-Play auch mit dem eigenen Geschlecht existieren kann.
Mhm.
Und die Erwartungen an Geschlechterrollen sind halt auch ein Ding in der Kink-Szene. Also es gibt natürlich super oldschool Vorstellungen teilweise, bei denen halt zum Beispiel halt Dominanz oder Devotion an ein Geschlecht gebunden sind als Erwartung.
Oder an bestimmtes Auftreten von einem bestimmten Geschlecht. So, wenn du eine dominante Frau bist, dann musst du so und so auftreten. Wenn du ein Mann bist, dann musst du so und so auftreten.
Genau,
so
sonst nimmt man dir das doch nicht ab.
Genau. So, wenn du ein Halsband trägst, dann bist du offensichtlich submissiv. Fertig, aus. Ende. So, ne? Also genau, wirklich so einfach...
Genau, es existiert, aber es hat sich halt einfach sehr viel auch entwickelt. Also es ist halt... Natürlich gibt es das, natürlich gibt
man
es
Klischees. Man trifft doch immer noch da drauf, aber es ist schon deutlich weniger geworden und es weicht sich immer mehr auf.
Die wenigsten Leute vertreten das als wirklich universelle Wahrheit.
Genau. Vielleicht für sich.
Genau, also,
so für das, wie sie selbst spielen. Absolut.
Genau, und manche haben halt auch wirklich, ich kann Frauen nicht als Tops ernst nehmen. Das ist okay, aber das spricht ihnen halt nicht so.
Dadurch sagst du nichts anderes aus, als dass dass das für dich so gilt.
Genau, genau. Und es macht halt niemanden sympathisch, das so wirklich nach außen zu tragen.
Ja. Das ist dann ein, das tut mir leid für dich.
Genau. Genau, aber ja, die King-Szene hat natürlich auch Erwartungen an Leute. Und ich hatte jetzt dieses Wochenende, also wahrscheinlich vor ein paar Wochen, wenn ihr es hört, war ich auf dem Fetisch-Festival in Köln. Und da waren halt so ein paar weirde Gender-Momente der Erfahrung. Also es gab halt, zum einen ist halt eine Person auf die Männer-Toilette gegangen, um da zu trinken, aber weil die Person ein Kleid an hatte, wurde sie dann wieder rausgeschickt.
Mhm. Also von Sicherheitspersonal, ja, nicht von anderen Personen,
die da waren. Nee, genau. Es war schon eine angestellte Person, hat sie wieder rausgeschickt. Und das finde ich halt weird, dass man auf einem, auf einer King-Messe Leute in den, halt da, das Sicherheitspersonal offenbar gebrieft wurde, da eine binäre Zuordnung zu treffen, wer welche Toilette benutzen kann, während halt offensichtlich queere Menschen auf diesem Festival willkommen waren und Crossdressing gelebt wurde und auch nicht binäre Menschen da rumgelaufen sind.
Ja, genau. Also es ist, ich war nicht dort, aber alleine die Vorstellung, dass auf einem Event, wo halt sowas offen gelebt wird, jemand entscheidet, also das Sicherheitspersonal steht, dass das entscheiden möchte oder halt dem gesagt wurde zu entscheiden, weiß man ja nicht, von wem es ausging.
Ja, es war schon eine Weisung.
Das ergibt doch gar keinen Sinn, denn woher willst du wissen? Also,
ja, wir sind hier,
wer maßt sich da an, das für die Person zu entscheiden?
Ja, wir sind hier jetzt damit auch ein bisschen wieder in die Turf-Welt reingelaufen, weil es ist halt das Checken von Geschlechtern auf Toiletten ist halt ein altes Thema, das halt von vielen Transfeindinnen gefördert wird.
Ja, und von Personen mit Verstand als absolut weird angesehen wird, weil ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich verstehe die Herangehensweise nicht.
Ja, wenn du den Aufwand betreibst, dass dann Sicherheitspersonal auf die Toiletten checkt, dann würde ich sagen, sollten die eher nach Übergriffigkeit Ausschau halten.
Anstatt nach, passt diese Person nach meiner Definition auf diese Toilette.
Genau, die hat eine kleine Brüste, dann darf sie wohl hier nicht auf dieser Männertoilette sein.
Ja.
Ja. What? Also es gab halt auch schon Fälle, wo Menschen für ihre Gender-Performance angegriffen wurden auf Toiletten. Also oft Frauen, die zu Butch wirkten, die halt auf Frauentoiletten angegriffen wurden von
anderen Frauen.
Ja, von Transfeinden.
Von Transfeinden, ja. Oder eben Personen, die zu weiblich wirkten, die auf Männertoiletten angegriffen wurden. Ja, also da so einen Deal draus zu machen, finde ich halt einfach nur absolut. Du machst damit einen Ort unsicherer für Frauen, weil du bestimmte Frauen ausschließen möchtest, um ihn zu nutzen. Oder weil du Angst hast, dass sich ein Mann versuchen könnte einzuschleichen, was komplett Bullshit ist, weil Männer, die auf eine Frauentoilette gehen wollen, die gehen einfach so rein.
Genau, es ist halt eben dieses, wenn Menschen versuchen, die Gender-Performance von Trans-Menschen sehr, sehr einzuschränken, dann sorgt es auch dafür, dass Cis-Menschen, die dieser Gender-Performance nicht entsprechen,
genauso ausgeschlossen werden. Und,
genau.
Und es ist für mich einfach wenn du okay damit bist, andere Cis-Personen anzugreifen, weil du befürchtest, dass es eine Trans-Person sein könnte, nur weil diese Person nicht die Körperform und das Auftreten hat, dass du entscheidest, wie eine Cis-Person auszusehen hat. Was ist vom Geier? Ist falsch mit dir.
Ja, das ist...
Dein Transhass greift auch noch Cis-Personen an und du nimmst das in Kauf. Was ist falsch mit dir?
Ja, und der Transhass selber ist halt auch schon... Es ist halt nicht so... Ja. Ist es nicht nur schlimm, weil es Cis-Personen betrifft.
Ganz genau.
Ich bringe das mit Cis-Personen halt hier als Beispiel für... Es hat auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, wenn du eine einzelne Gruppe diskriminierst.
Ja.
Und es wird halt nicht aufhören, damit Trans-Menschen auszuschließen. Man schafft halt Präzedenz dafür, insgesamt Gender-Performance zu bewerten und daraus gesellschaftliche Konsequenzen für diese Person zu ziehen.
Die folgenden Schritte sind ja einfach nur, dass nur noch Frauen mit Make-up, in Kleid mit langen Haaren und großen Brüsten die Toilette benutzen dürfen. Das ist der Schluss der Geschichte. Vielleicht Unterwürfe am besten auch noch.
Ja.
Und das ist halt einfach so ein... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Die Gender-Performance zu bewerten auf Toiletten ist für mich einfach absolut...
Ja, vor allen Dingen,
erst recht auf einer King-Messe.
Ja, ich finde binäre Toiletten sowieso einfach unnötig.
Ja, ich auch.
Also, weil die Welt halt nicht binär ist. Aber genau. Aber ja, die Messe...
Einzelkabinen for the win.
Genau. die Messe war ganz entspannt soweit. Aber abends bei der Party hatte ich auch ein Erlebnis, dass an der Tür ich bin halt reingegangen, also die Party hatte halt so als Motto ausgegeben oder als Kleiderordnung, wir wollen gerne, dass die Kleidung Lackleder oder Latex enthält.
Mhm.
Und das war, was die Kleidung, die sie ausgegeben haben. Eigentlich wollten sie, wir wollen hauptsächlich Lackleder oder Latex, wir sind eine klassische
Fetisch. Aber das haben sie nicht gesagt.
Genau,
sie haben gesagt, die Kleidung soll es enthalten und macht euch schick.
Genau, und sie haben halt sozusagen, ihr Erwartungsmanagement war nicht gut. Und dann sind wir halt da reingegangen.
Mhm.
Und ich hatte halt im Grunde sekretärinnenmäßiges Outfit an mit einem Halsband. Es war halt, es ist viel, viel Stoff. Mhm. Und neben mir ist eine Person.
Denn dein Halsband und die Schuhe waren Kunstleder. Richtig?
Die Schuhe waren stoffbeschlagen, aber ja.
Ja, aber es hatte sehr wenig.
Genau, es war eindeutig kinky, aber es war jetzt nicht ein. Ich würde sagen, man kann es als ein fetisches Outfit einschätzen. Mhm. Und ich würde. Also ich
hätte es mich, ist ein kinky Outfit, aber es ist halt kein Lackleder-Latex-Outfit, aber es ist ein Outfit, das Lackleder-Latex enthält.
Genau, man hätte mich nicht ich hätte mich auch nicht weggeschickt. Aber
genau.
Neben mir ist halt eine Person gegangen, die halt. Vom Aussehen männlicher gelesen wird, hatte einen Rock an, hohe Stiefel und einen Harnes über dem Hemd.
Lederharnes.
Ihr Lederharnes über dem Hemd, genau. Und sozusagen, wir gehen beide auf die Tür, stehen der Person zu.
Mhm. Im Prinzip hatte die Person neben dir mehr Leder an sich als
du. Ja, genau. Und der Person wurde gesagt, bitte zieh dein Hemd aus oder nimm ein anderes Oberteil, damit du reinkommst. Und ich wurde einfach durchgewogen. Und das finde ich, es war irgendwie ein spürbarer Doppelstandard.
Ja, die Gender Performance hat halt ausgemacht, wer wie viel Leder tragen musste.
Ja, ja. Oder halt, ja, der Körper. Und das halt, ja, also sozusagen, wie man gelesen wurde, bestimmt, wie hart der Dresscode durchgesetzt wird.
Ja, oder einfach wie kinky die Person am Eingang gerade dein Outfit eint oder
wie sehr es ihrer persönlichen Ästhetik entspricht.
Genau, wie sehr es ihrer persönlichen kinky Ästhetik entspricht. Wie sehr dein Outfit ihrer persönlichen kinky Ästhetik entspricht, entscheide darüber, ob du geil genug bist für die Party. Den Geschmack hätte das ist einfach nur.
Ja, genau. Es ist eine inkonsistente Tür. Das ist halt etwas, wo ich sage mal, es gibt ja Gründe, warum man bei Dresscodes aufpassen sollte.
Mhm.
Also sowohl im Schreiben als auch im Durchsetzen. Hier ist es halt.
Das Durchsetzen gewesen.
Genau. Weil eben Transmenschen oder Menschen, die irgendwie eine Gender Performance da brechen mit, oft die. Ja, doch auch begründete Sorge haben, fortgeschickt zu werden.
Ja. Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle, dass ich auf schon einigen Partys war, sehr viele davon eher junge Szene und wenig Türsteher, wenig Kleiderordnung. Manche aber schon. Und so etwas ist auf keiner dieser Partys passiert. Ich fand das jetzt schon eine krasse Geschichte von einer Tür.
Mhm.
Von einer Tür zu einer Kinky Party. Ich habe das so noch nicht erlebt. Ich habe wenig Erzählungen von sowas bekommen, dass sowas tatsächlich passiert ist. Ich fand's krass. Ich möchte dazu sagen, dass jetzt nicht der Eindruck erscheint, so ist jede Tür bei jeder Party, wenn es eine Kleiderordnung gibt.
Ich erzähle es als ein außergewöhnliches Erlebnis und als Beispiel dafür, dass eben.
Welche Ängste manchmal bestätigt werden.
Es wird mich nicht abhalten, auf Partys zu gehen, aber es wird mich halt eben weiterhin dazu zu anhalten, Kleiderordnung zu kritisieren und zu rezensieren auch, weil...
Vor allem zu rezensieren.
Weil es eben Menschen davon eventuell tatsächlich abhält, reinzugehen, weil sie Sorge haben, ob sie genug passen, ob die Kleidung an ihnen jetzt als kinky eingeordnet wird oder nicht.
Mhm.
Oder ob halt, weil sie vielleicht dick sind oder weil sie männlich gelesen werden, sie abgewiesen werden.
Ja. Und das ist halt unschön.
Genau.
Und selbst als Person, die reinkommt, fühlt man sich damit vielleicht gar nicht so wohl, weil möchte man bei so einer Person dem entsprechen, was die als sexy kinky empfindet?
Ja, das war gar nicht mein Gedankengang.
Ja, aber schon irgendwie.
Also ich habe mich nicht von der Person objektifiziert gefühlt, aber bei mir war es halt eher so ein, ich finde es einfach ein bisschen unangenehm vom Vibe, dass diese Art von Party ist. Es gibt natürlich Veranstaltungen, bei denen Gender-Performance-Erwartungen existieren.
Ja,
also sozusagen aus der Natur der Veranstaltung heraus.
Ganz genau, und wo das auch offen kommuniziert wird.
Genau, sagen wir so nach der O, die halt eben die Ästhetik von Feiern aus der Geschichte der O aufgreift, wo eben gegenderte Rollen ein Ding sind,
wo auch natürlich entsprechende Kleidung ein Ding ist, entsprechendes Auftreten ein Ding ist.
Genau, und da kann Gender Performance halt einfach eine große Rolle spielen.
Mhm.
Du kannst das alles brechen. Und auch geschlechtsneutral aufbauen und all das. Aber das ist halt ein bewusster Bruch mit dem Vorbild.
Mhm.
Aber für eine gewisse Ästhetik gibt es da halt eben schon dann klarere Rollenverteilungen, die man einfach für dieses Partykonzept mitnimmt.
Ja.
Und es ist natürlich, zum Beispiel, deine Konsententscheidung ist, ob du zu dieser Party gehst oder nicht.
Ja.
Also du wirst halt, du gibst praktisch einen Konsent innerhalb dieser Rollen, dich zu bewegen und danach bewertet zu werden, wenn du auf eine Party mit diesem Konzept gibst, dass dieses Konzept klar kommuniziert.
Ganz genau. Denn es ist ja klar kommuniziert. Es ist, du kann, also das, was bei solchen Türsteher-Dingen halt erschreckend ist, ist, wenn es vorher nicht klar kommuniziert ist, vor allem.
Genau, wenn es eine Unsicherheit lässt.
Wenn es eine Unsicherheit lässt, ob du reinkommst an dem Abend oder nicht.
Genau.
So, und wenn es halt klar kommuniziert ist, wenn du ganz genau weißt, das muss ich erfüllen, um da hinzugehen, wenn du das nicht erfüllen kannst oder willst, dann gehst du halt nicht hin.
Genau.
Wenn du es gerne erfüllen würdest und nicht kannst, ist es scheiße.
Genau.
Aber das ist dann auch in dem Sinne nicht die Schuld der Party, die das klar kommuniziert.
Ja, also es kann natürlich, also auch da, man kann natürlich auch sehr ausschließende Partykonzepte gestalten und das ist nicht immer etwas, was man kritiklos hinnehmen muss, aber jetzt ganz, aber halt so, sowas, das eben mit einer Ästhetik spielt, mit einem klaren Vorbild, mit einer klaren Kleiderordnung, das darf man sicherlich machen und das erfüllt eine Nische und das erfüllt auch Bedürfnisse. Mhm. Und wie gesagt, der Konsent ist halt, dass man hingeht und sich damit spielt oder halt nicht. Das ist halt nicht, ist nicht die einzige Möglichkeit, die du je in deinem Leben haben wirst.
Ja.
Weil es gibt, also wenn es halt einen Laden gibt, der nur super gegenderte Partys macht und davon leben kann, auch gut. Aber ich bin mir sicher, dass die Szene in dieser Stadt dann so groß sein wird.
Dass es auch sehr viele andere Läden gibt mit anderen Partys.
Genau, dass man noch ein zweites Konzept daneben existieren könnte und sollte.
Mhm, ja.
Genau, und eben dadurch, dass es nicht das Einzige ist, was existiert, sehe ich das auch erstmal als unproblematisch in seiner Existenz.
Mhm.
Ob mich das persönlich anspricht, ist halt immer noch eine Entscheidung. Also ich finde die Geschichte O halt jetzt nicht so spannend als Setting, als dass ich hingehen würde.
Ich finde es extrem unspannend als Setting.
Ja.
Ist, also bestimmt ein interessantes Setting prinzipiell, aber nicht für mich.
Genau.
So.
Wo man halt so auf queeres Dinge stolpert, in einem ähnlichen Konzept würde ich sagen, sind halt Closed Female Naked Male oder Closed Male Naked Female Partys.
Mhm.
Also wo praktisch eine Geschlechterrolle mitgenannt wird.
Ja.
Und eben, dass auch durch Bekleidung und sowas deutlich gemacht wird. Das kannst du halt einfach transinklusiv formulieren.
Ja.
Im Sinne von, wir wollen halt, also das ist halt etwas...
Sobald du offen Transpersonen einlädst, ist es klar, dass das inkludiert ist.
Genau, dass die Erwartungshaltung nicht ist, Naked Female bedeutet, ich sehe keine Penisse.
Genau.
Das,
und Naked Male bedeutet, ich sehe nur Penisse.
Genau, das sind halt Formulierungen, die man rausnehmen kann. Und das ist halt etwas, so viel Unklarheit mitschwingt, auch im Sinne von, bedeutet Naked Male, dass es ein Bottom ist? Oder kann auch der Top nackt sein?
Mhm. Klassischerweise bedeuten diese Dinge halt, dass die Person, die nackt ist, auch unten spielt.
Ja.
Und eigentlich auch devot ist. Also klassischerweise sind dieses Konzepte,
wo Machtgefälle betont wird.
Wo Machtgefälle durch Kleidung und nicht Vorhandensein von Kleidung betont wird. Ja. Und wo Gender auch eine Rolle spielt.
Genau.
Seien wir ehrlich.
Genau. Und das ist halt, ja. Und das ist halt diese, es schafft halt eine Erwartung an Gender-Performance, eben indem es eine Kleiderordnung für ein Geschlecht festlegt.
Ja. Eigentlich, ja.
Es gibt eine Gender-Performance, die innerhalb dieser Party erwartet wird.
Ja.
Und die kannst du brechen, aber ist es halt die Frage, wie sehr bin ich ein Arschloch, wenn ich auf diese Party gehe und absichtlich das breche? Also störe ich damit einfach das Konzept der anderen und bin...
Bin ich dann das Problem?
Genau, ja, ist die Bereicherung für mein Spiel wirklich so groß und muss das sein, dass ich eben die Erwartungshaltung breche, indem ich als nackter Top auftrete?
Mhm.
Und das muss man halt für sich selber beantworten. Aber prinzipiell bin ich halt auch dafür, dass wenn ich zur Party gehe...
Das prinzipielle Konzept sollte man vielleicht annehmen.
Genau, ich nehme die Prämisse an. Und lass es halt. Und es gibt auch bessere Formulierungen als hier Closed Female Naked Male. Man kann halt One Closed, One Naked nehmen.
Wenn man denn offen sein möchte.
Genau, wenn man dann offen. Natürlich, aber das ist halt damit durchmischt man das, damit erlaubt man mehr Reichweite. Man könnte halt auch Closed Top Naked Bottom machen, um deutlich zu machen, ich erwarte ein Machtgefälle. Also es ist halt mein Punkt ist halt auch Präzision der Sprache und dann natürlich auch Präzision der Erklärung danach.
Also ich meine, der Titel der Party muss nicht alle Erklärungen enthalten.
Nein.
So. Aber mit dem Titel der Party kann man eben schon, wird schon viel aussortiert oft. Und man muss auch sagen, oft mit Absicht. Und wenn es nicht Absicht ist, muss man drüber nachdenken, wie man es formuliert.
Ja.
Wenn man Leute eigentlich nicht ausschließen möchte oder feststellt, eigentlich schließe ich Dinge gar nicht aus, die ich eigentlich ausschließen möchte, muss ich vielleicht an der Formulierung arbeiten, selbst wenn es eine etablierte Formulierung ist.
Genau. Und ja, ich sag mal, die Teilnehmer so einer Party, der Wunsch auf Genderplay, halt auch in so einem Rahmen, sagt jetzt nichts über moralische Einstellung aus. Also das sind halt nicht notwendigerweise Sexisten, die da hingehen.
Ja, richtig. Sie nehmen vielleicht einen Sexismus, der in dem Aufbau dieser Party und in dieser Machtgefälle zeigen, dieses Machtgefälles auf diese Weise mitschwingt. Das nehmen sie mit für ihr Spiel, aber das heißt nicht, dass sie außerhalb des Spiels Sexisten sind.
Genau. Und ich glaube, man sollte die Wichtigkeit von Geschlecht für das Spiel ausdrücken. Das hilft einfach dem Verständnis. Also wenn man halt drumherum redet, dann macht das Partykonzept unklarer. Halt also einfach zu sagen, das ist eine Femdom-Party, wo wir Male-Subs wollen, die sind nackt. Mhm. Das ist halt eine andere Erwartung, weil oder ist es halt eine Femdom-Party und wir wollen, dass die Subs nackt sind, dann können halt auch Femdoms mit Frauen spielen, dahin gehen.
Ja. Klare Kommunikation und klare Angaben in der Beschreibung der Party und in dem, was gewünscht ist, sag ich mal,
ja,
ist da super wichtig.
Genau, und ja klar, ich würde es auch sagen, dass halt im Zweifel geht es um das im Kontext der Party verformte Geschlecht und nicht notwendigerweise der Rest des Lebens. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, wenn eine Person halt eben sehr butch auftritt und sagt, ich bin halt closed male hier und das ist naked female für diese Party, also senkt das wirklich dein Genuss an der Party, dass diese Personen vielleicht nicht binär sind oder eine Butch-Lesbe und eine Femme-Lesbe?
Und ich würde sagen, prinzipiell nein, es gibt bestimmt Leute, die sich anstellen.
Genau.
Aber eigentlich sollte man da in der heutigen Zeit offen genug für sein.
Genau, aber es ist eine Frage, die ich an sowas stelle. Es ist halt nicht eine, die jeder Partyveranstalter muss das...
muss sich da Gedanken drüber machen.
Oder muss das klar so beantworten, dass es größte Inklusivität möglich ist, aber es ist halt eben so ein...
Aber wir stellen diese Frage.
Genau, das ist halt einfach gerade unser Beispiel.
Genau, und wenn wir auf eine Party stoßen, die uns anspricht, wo solche Dinge vielleicht nicht klar kommuniziert sind, würden wir diese Frage auch stellen.
Genau.
Und als Veranstalter muss man damit leben, dass einem solche Fragen gestellt werden.
Genau, und es kann unangenehm sein, anatomische Aspekte zu kommunizieren.
Ja.
Also wenn du reinschreibst, ich möchte auf dieser Party keinen nackten Penis sehen, das kann transfeindlich rüberkommen, in manchen Kontexten.
Ja, genau.
Und es kann auch in der Auswirkung transfeindlich sein, je nachdem, welche Argumentation da halt folgt.
Wir müssen ja dazu sagen, hier geht es um sexuelle Kontexte, sexualisierte Kontexte.
Genau, und es geht um Themenpartys, die speziell eine Art von Genderplay ermöglichen, sozusagen.
Genau. Und in einem solchen Kontext ist es nochmal was ganz anderes zu sagen, ich möchte keinen Penis sehen,
als
im ganzen Leben.
Genau, oder das hier ist die queere Flinter...
Party und wir möchten keine Person mit Penis sehen.
Genau, das ist eine ganz andere Aussage. Dann habt ihr vielleicht einen anderen Namen genommen. Dann kommuniziert euer Name auch was Falsches.
Genau.
Und ja.
Eben, kurz zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was Flinter heißt. Kannst du mal kurz was das Akronym kurz durchgehen?
Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary, Trans, Agender.
Ja. So, wenn du da sagst, keine Person mit Penis, dann schließt du offensichtlich einen Großteil der Leute, die du eigentlich mit deinem Namen einschließt, wieder aus. Ich meine, wenn du auf so einer Party sagst, wenn du auf einer Flinter-Veranstaltung sagst, ich möchte keinen Penis sehen, das ist in den meisten Fällen gar kein Thema, weil die Leute, weil das oft keine Veranstaltungen sind, wo man seine Geschlechtsteile auspackt.
Ja, aber ich meine jetzt speziell als King-Party.
Ja, als King-Party, als Flinter-King-Party wäre das eine andere Aussage.
Genau, und das ist eben auch eine andere Qualität von Aussage, weil der Raum, der geschaffen werden soll, eine andere Funktion hat als Closed Female Naked Male.
Ja.
Und
bei einer One Closed One Naked Veranstaltung, jetzt allgemein gesagt, würde ich eine Aussage keine Penisse sehen verstehen, wenn sie entsprechend das Publikum anspricht. Und ich würde vielleicht, ich würde es hinnehmen und würde sagen, okay, dann ist vielleicht, ist die Party nicht für jeden. Ich weiß nicht, wie geil ich das finde, aber ich verstehe, dass man den Raum schafft. Bei einer Flinter-Kinky-Party ist das eine weirde Aussage.
Ja, ich finde es auch bei einer lesbischen Kinky-Party schon eine weirde Aussage. Mhm. Also ich finde es allgemein eine Aussage, die kritikwürdig ist.
Ja,
und
aber es hat unterschiedliche Qualitäten.
Ja, genau. Die unterschiedlichen Qualitäten außer Acht lassen. Ich finde es immer sinnvoll, es zu kritisieren. Weil ich glaube, dass eben die Argumentation, die 1:1 der von Transfeindinnen folgt,
ja,
sowas wie halt Penisse in Räumen sorgen dafür, dass sie gewaltsamer sind,
Das ist halt Blödsinn.
Genau. Wenn du hörst diese Argumentation im Kontext einer Kink-Party und der Begründung, warum das ein Safe Space ist, und dann hörst du sie, sagen wir im Beispiel auf unser Beispiel auf Toiletten bezogen, halt was anderes auf Schwimmbäder bezogen.
Ja.
Und du hast sie halt im anderen Kontext gehört, angenommen, akzeptiert. Und dadurch ist jetzt, sagen wir, in der Auswirkung hat sie einfach...
mehr Gewicht gewonnen für andere Argumentationen. Und das ist absolut shitty.
Genau, das ist eine schädliche Auswirkung. Deswegen ja. sehe ich es halt auch... Als wenn kritisch. Ich persönlich bin, muss halt auch nicht auf Partys nackte Penisse sehen in Wirklichkeit. Da lege ich keinen gesteigerten Wert drauf. Ich gehe, wenn penetrativer Sex stattfindet, bei Kink-Partys auch gerne mal aus dem Raum oder wende mich ab.
Oder man freut sich, wenn dafür extra Räume geschaffen sind, wo man nicht hingehen muss.
Genau, ich bin sehr für die Schaffung Separés natürlich, aber eben dieses, ich wende mich ab und ich schaffe mir sozusagen, ich drücke meinen Konsent oder die Abwesenheit davon durch Nichtteilnahme aus.
Mhm.
Das ist halt mein Umgang damit. Auch ich bin halt nicht die Person, die sich nackt zeigen muss auf solchen Partys. Ich bin nicht die Person, die hingeht, um Leute nackt zu sehen.
Ja, ganz genau. Da schließe ich mich an.
Genau, dennoch halt sehe ich halt sozusagen diese Argumentationslinie als eine, die schädlich sein kann.
Ja, absolut. Ich verstehe das absolut. Es ist halt ein Problem, dass diese Argumentation für Räume genutzt wird, wo es auch kompletter Bullshit ist. Und dass diese Argumentationslinie zu Dingen führt, schnell, die Transfeindlichkeit entweder einfach nur wiederholen aus Nichtwissen, die es aufzeigen, die zeigen, wie inhärent transfeindlich unsere Gesellschaft teilweise ist, was uns anerzogen wird an binären Verhaltensweisen und Geschlechtsverständnis. Gleichzeitig könnte ich ein Partykonzept, wo wir möchten keine Penisse sehen, prinzipiell in einem Partykonzept, das mir gefällt, da wäre ich so, oh ja, das könnte interessant sein. Ich hätte schon Spaß an einer Party, bei der ich keinen Penis sehen muss. So, ich kann das Interesse daran verstehen.
Genau, aber das ist halt die Frage, gewicht dieses Interesse höher als die Interessen von Transmenschen an Teilnahme?
Ganz genau.
Und das ist eine Frage, also wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sie sympathisch damit beantwortet, ich möchte die Transmenschen ausschließen.
Ja, genau. Also die Sache ist, wenn die behaltet bitte eure Hosen an, ist eine ganz andere Aussage, auch als ich möchte die Person nicht hier haben.
Ja.
So, und behaltet bitte eure Hosen an, sollte dann eben sich nicht nur auf Transmenschen vielleicht beziehen. Das ist dann auch wieder ein weirder Ausschluss.
Ja, oder nur auf Menschen und Penissen.
Ja, genau.
Du kannst den Ausschluss von Leuten nicht sympathisch verargumentieren.
Absolut, ja.
Und wenn es Gründe gibt, dann muss man, also ich finde es besser, sie zum Ausdruck zu bringen, um zu zeigen, ja, vielleicht ist es einfach ein ästhetisches Ding.
Mhm.
Und das ist dann manchmal schade. Mhm. Aber das ist besser als, und wir sind überzeugt transfeindlich. Weil es ermöglicht eine ganz andere Ebene von Interaktion mit diesen Veranstaltenden.
Mhm, ja. Genau, es kann ein ästhetischer Grund sein, es können verschiedene Gründe haben, aber bei vielen Diskussionen kommt eben ein, wir sind unterschwellig, sind transfeindliche Argumentationen mit drin.
Genau.
So, und das ist halt immer unangenehm.
Oder wir haben uns noch nie über die Existenz von Transmenschen Gedanken gemacht und wir sind wütend, dass wir es jetzt tun müssen.
Ja, oder wir lehnen ab, das zu tun.
Ja.
Das gibt es. Und es gibt es bestimmt zuhauf. Also es ist jetzt nicht, dass das jetzt... Es ist jetzt nicht jede Kink-Party, bla bla bla. Ne? Es gibt das.
Genau, wir sprechen hier das Ding, die wir erlebt haben, nicht notwendigerweise im One Close One Naked Space, sondern eher bei mir lesbischen Kink-Spaces.
Genau, oder halt von Partys, von denen wir gehört haben. Dinge. Und solche Partys gibt es. Und ich meine, wir können niemanden zwingen, sich damit zu beschäftigen. Also irgendwie schon, aber ne, ich habe auch grundlegend Verständnis dafür, dass Leute in ihrer Bubble irgendwo ihre Party haben wollen. Aber es gibt halt auch Bereiche, wo man das eben nicht akzeptieren muss, wenn man sich ausgeschlossen fühlt. Wo wir auch einfach die Veranstalter im Zweifel damit konfrontieren würden. Oder die Leute, die sich beschweren, dass Veranstalter es für alle öffnen wollen, damit konfrontieren würden, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist.
Aber genug von der Veranstaltung.
Mhm.
Wir haben jetzt schon öfter Femdom erwähnt.
Mhm.
Ist das eigentlich Genderplay? Ist Femdom Genderplay?
Und ich würde sagen, ja, nein, vielleicht. Mhm. Wenn man es als Oberbegriff sieht, Femdom kann ein Sammelbegriff sein für eine Person mit weiblicher Geschlechter-Performance spielt oben. Dann muss es kein Genderplay sein. Also in dieser Verwendung des Begriffs ist es einfach, das ist eine. Die Person, die oben spielt, ist halt weiblich.
Ja.
Fertig aus. Das kann die gesamte Bedeutung des Begriffs sein. Er wird aber auch oft anders benutzt. Er wird auch so benutzt, aber wird auch oft anders benutzt. Wenn jetzt eine Veranstaltung sagt, dass sie Femdom ist, hat es oft schon mehr Ansprüche an die Gender Performance als das.
Genau. Wirft halt auch die Frage auf, warum sagen wir Femdom und nicht einfach Dom?
Und ich würde sagen, das ist teilweise, in meinem Alltag ist das teilweise einfach so eine Dating-Sache.
Mhm.
So mehrere Dinge in einem Wort zu sagen.
Ja, Erwartungsmanagement.
Erwartungsmanagement. Ich bin weiblich und in diesem Kontext präsentiere ich mich als Dom. Das muss ich auch sagen, ich bin ja Switch.
Mhm.
Aber in manchen Kontexten präsentiere ich mich eher Dom. Und wenn ich auswählen muss, zwischen verschiedenen Begriffen wähle ich teilweise Femdom, um mit den Personen in Kontakt zu treten, wo die Interessen ähnlich liegen.
Genau, und ich glaube, es ist auch ein Begriff, der aus der Anwendung gewachsen ist.
Mhm.
Also manchmal war die Bedeutung früher, ich sag mal, strenger belegt, ja. Aber es wird halt auch überverwendet, auch von Leuten, die gar keine so hohe Erwartungshaltung an
diese Begriffe legen, ja.
Das ist die richtige Femdom. Es ist halt nicht der Gedankengang, der notwendigerweise damit mitschwingt, sondern es kann auch einfach sein, ja, man drückt aus, es ist eine weibliche Person, ich spiele oben.
Genau.
Ja, Machtgefälle.
Ganz genau. Das ist halt sehr oft einfach nur die Erwartungshaltung, wenn jemand das sagt. Aber das kann halt viel mehr reininterpretiert werden.
Genau, weil es gab eben auch durchaus eine klare Ästhetik, die damit zusammenhängt.
Ja. Und die beinhaltet durchaus auch Femme-Charakteristiken.
Ja.
Also jetzt im Sinne von Weiblichkeit herausgestellt.
Mhm. Ja, auch so eine exaltierte Dominanz.
Ja, nach außen getragen, genau.
Genau.
So ein sehr dominantes Auftreten in Kombination mit einer passenden Ästhetik, oft sehr streng.
Genau. Wirkend. Und oft manchmal auch ein sehr kalter, distanzierter Umgang mit auch gerade mit Subs.
Mhm.
Und es gibt auch durchaus, ich weiß nicht, das Problem, aber es gibt, dass das halt eben weniger Care erwartet wird von Femdoms als von etwa männlichen Doms oder vielleicht auch weiblichen Doms, die dieses Label nicht so
nach vorne ziehen. Genau, also wenn jemand sich selbst als Femdom bezeichnet. Wie gesagt, meine allgemeine Bezeichnung wäre halt Switch.
Mhm.
Und wenn jemand als diese allgemeine Bezeichnung Femdom wählt, dann erwartet man eventuell weniger Care, auch wenn das in der Ausführung nicht zwingend enthalten ist. Also jemand, der all diese anderen Charakteristika erfüllt, mit dem strengen Look und distanzierte und kalte, dominante Ausstrahlung, bla bla bla. Das heißt noch lange nicht, dass diese Person wenig Care gibt.
Nein, natürlich, aber ich...
Aber irgendwie Erwartungshaltung ist trotzdem so.
Genau, ich finde dieses halt so auch Subs abwerten.
Mhm.
Halt auch sozusagen nicht nur als Spiel, sondern als Menschengruppe.
Mhm.
Dass das mitschwingt, ist, das passiert bei manchen Femdom-Kreisen.
Genau.
Finde ich an sich einen unsympathischen Zug und etwas, womit eben eventuell Male-Dubs nicht durchkommen würden, wenn die so über Frauen reden.
Ja.
Und das finde ich, also ist ja etwas, was ich sag mal, kritikwürdig finde.
Mhm.
Und vielleicht eine Erwartung ist, die man auch einfach durchbrechen sollte. Dass es nicht okay ist, weil eine Person sich als Femdom definiert, schlecht über Menschen zu reden.
Ja.
Die sie
halt. Als Menschengruppen. Also ich meine, klar, innerhalb des Kings, bla bla.
Ja, mit Konsent, klar, aber eben, dass sie halt für Leute, die sie zum Spiel brauchen, halt einfach das schon nach außen zu stellen, dass sie halt sozusagen diesem, ja, halt den wenig Wert beimisst, auch schon bevor ein Konsent zum Spiel besteht. Und ja, natürlich, Leute, die deinen Konsens zum Spiel geben, wissen, worauf sie sich einlassen. Aber sie sagt das Ganze ja trotzdem offen in den Raum.
Ganz genau. Da sind die Femdom-Kreise aber halt auch sehr unterschiedlich.
Ja, natürlich.
Also ich habe mich da auch eine Zeit lang in welchen bewegt. Und solche Personen gibt es dort, ganz klar. Aber ich würde sie auch in der Minderheit sehen. Viele nehmen zwar viel von dem mit, aber gerade dieses Abwerten, da habe ich bei eher wenigen erlebt
in der
Gesamtheit.
Aber das hat eben sozusagen, wenn wir Femdom als Gender Performance sehen oder
genau,
als
Rolle im Kind. Genau, es gehört irgendwo dazu, in dem abstrakten, wenn man das ganz streng gesehene Abstrakte, gehört es irgendwo dazu und das ist schon unser Kreis.
Genau, es wird halt weniger kritisiert als bei anderen.
Hm.
Oder als ein, ja, das ist halt eine Femdom. Mhm. Aber nein, das ist halt, es wird dadurch nicht besser. Ist ja. nach meiner Auslegung. Und ja, du hast schon gesagt, du verwendest Femdom eher als so ein generelles Label zur. So als Suchbegriff?
Ja, als Suchbegriff, wenn ich irgendwie. Es klingt so, als würde ich nach Partnern suchen. Das genau. Kommt eigentlich nicht vor, aber halt, wenn ich mit Gleichgesinnten über diese Dinge mich austauschen möchte, vor allem auch. Ist das ein Begriff, den ich verwende, um entsprechende Leute zu finden.
Ist das identitätsstiftend oder würdest du sagen, das verändert deine Gender-Performance, wenn du als Femdom auftrittst?
Nein. Ich würde auch eher sagen, dass das als Label für mich Chaotic Good Dom viel besser passt.
Okay, also eher eine Gesinnung.
Ja, ist ja. Und da passt eher die als Femdom. Aber ich nutze das halt als Label zum Finden von Leuten, mit denen ich über bestimmte Themen reden kann.
Genau, ja, für mich ist es halt auch, also nicht notwendigerweise Genderplay. Mhm. Aber es gibt halt Sachen, die ich eher mit dominanten Frauen denke. Ja. Halt gerade Sachen, die meine Kernkinks von irgendwie Breath und Punishment-Dinge und halt Impact hinausgehen. Da sehe ich mich eher mit weiblichen Partnerinnen, denn mit Männern oder NBs. Mhm. Natürlich auch wieder, natürlich kann, also die richtige Person mit der richtigen Energie kann halt auch was anderes aufgreifen, aber Geschlechterrollen spielen dahingehend eine Rolle, als dass ich mir manche Sachen eben zum begrabenen Kontext und Mann nicht vorstellen kann. Mhm.
Ich kann das gut verstehen. Ich bezeichne mich ja auch als, also ich habe das Label für mich bisexuell gewählt, was unter anderem daran liegt, dass ich im Kink mich eher als bi sehe und in anderer Sexualität oft eher als pan. Also für einen prinzipiellen sexuellen Kontakt, das ist für mich komplett irrelevant, welches Geschlecht die Person hat. Also da kommen halt ganz andere Dinge. Das spielt bestimmt mit rein in dem, wie ich die Person sehe. Aber es ist da nicht, zählt nicht zu relevanten Punkten, was für mich relevant ist. Aber im Kink hat für mich das Geschlecht eine Bedeutung dafür, welchen Kink es bei mir anspricht im Zweifel. Ob mich die Person kinky anspricht. Und hat halt einfach Relevanz. Also mehr Relevanz als bei anderen. Also anderer Sexualität bei mir. Mhm, und da ich den Kink mit reinnehme, betrachte ich mich als bisexuell. Und ich verstehe absolut, dass ja, man sich manche Dinge eher mit einer Person bestimmten Geschlechtes vorstellen kann. Das liegt bei mir teilweise an den körperlichen Gegebenheiten, teilweise nicht. Also da hat sowohl Vorhandensein von Geschlechtsteilen spielen teilweise eine Rolle, aber teilweise auch nicht. Es hat einfach auch was mit Gender-Erleben zu tun.
Ich würde das sagen, nur weil das Geschlecht bei der Auswahl von SpielpartnerInnen eine Rolle spielt, wird die Praxis halt nicht automatisch Genderplay.
Nein, absolut nicht. Also da. Ja. Genau. Manchmal schon, manchmal oft nicht.
Genau, nee, also die Auswahl, also natürlich, für Genderplay kann es wichtig sein, aber nur weil die Auswahl, es bei der Auswahl eine Rolle spielt, ist das nicht automatisch.
Ganz genau.
Aber es gibt natürlich Punkte, in denen Femdom Genderplay ist.
Ja.
Und ich würde sagen, ein Beispiel ist ja die Female-Led Relationship. Also dass das gesamte Beziehungskonzept darum aufbauen, dass die Frau dominant ist in der gesamten Beziehung. Mhm. Und das ist ganz klar auch ein bisschen eine Umkehr von patriarchalen Erwartungshaltungen und es spielt halt ganz klar mit Geschlechterrollen innerhalb einer Beziehungskonstruktion.
Ja, ja. Und das betont auch die Gender-Performance auf allen Seiten. Also auf beiden Seiten, also auf den Seiten, die beteiligt sind.
Genau, Male Dom ist halt auch etwas, was Gender-Performance beinhaltet.
Ja.
Und Male Sub auf jeden Fall auch.
Ja.
Und gerade Male Subs sind halt oft im Kontext von Femdom nochmal relevant, wie sie sich verhalten.
Mhm. Es ist immer dann Genderplay, wenn in dem Moment die Geschlechter der Beteiligten bewusst angespielt werden oder die Gender-Performance für das Spiel verändert wird. Und
genau, ich würde sagen, das ist eine gute niedrigschwellige Definition, wenn man zum Beispiel Genderplay breit aufstellen möchte.
Ja. Und in dem Sinne, wenn ich darüber nachdenke, ist mein Spiel oft kein Genderplay, sehr oft. Aber manchmal kann es Genderplay beinhalten.
Mhm.
Und ja, Punkt.
Ja, ich würde einfach sagen, eine Beziehung mit Genderplay-Anteilen oder Genderplay als eine Praktik, die man ausübt, verändert halt nicht zum einen nicht das Geschlecht der Beteiligten außerhalb davon oder macht alles, was die Personen tun, zu Genderplay.
Ganz genau. Und es macht auch nicht das gesamte Spiel. Also wenn das Spiel Aspekte von Genderplay enthalten kann, macht es halt nicht alles, macht es halt nicht die Beziehung zu einer Genderplay-Beziehung.
Mhm.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Femdom und Male Sub können Gender-Performances sein, aber das ist keine Voraussetzung dafür, dieses Label zu nutzen.
Genau, weil diese Label halt eben sich auch ausgebreitet haben aus diesen engen Grenzen hinaus, um verwendet zu werden, um als Kurzbegriff, um verstanden zu werden, grob was gemeint ist.
Genau, es sind Label, die halt in einem binäreren Sprachgebrauch entstanden sind, aber eben
die langsam ein bisschen aufgeweicht werden.
Genau, die einfach weiter existieren, das Label trotzdem.
Ja. Daraus stellt sich oder ergibt sich auch ein bisschen die Frage, so verändern wir unsere Gender-Performance im Kink? Wenn wir Kink ausüben, verändern wir das, wie wir uns in unserer Geschlechterrolle, in unserer Geschlechter-Performance ausdrücken? Verändern wir das? Und wenn ja, absichtlich oder nicht? Und ganz klare Antwort, jein. Viele, also es gibt Leute, die das tun und die das sehr bewusst tun. Manche tun es vielleicht unbewusst trotzdem sehr stark. Aber ich glaub, es gibt auch Leute, die es gar nicht tun.
Ja, ich glaube, es ist halt eben Kink genug Aspekte von Geschlecht enthält und Sexualität, Umgang mit Geschlechterrollen,
ja,
als dass eben Doing Gender etwas ist, was man im Kink oft tut und man navigiert halt auch Kink durch sein Geschlecht hindurch. Und insofern, ja natürlich, Gender Performance wird durch Kink beeinflusst und Kink wird durch Gender Performance beeinflusst.
Ja.
Es ist halt nicht immer ein ganz absichtliches Handeln, aber ich glaube, die meisten Leute tun es in Nuancen. Und
ja,
es, wenn, also Kink findet halt nicht im Vakuum statt.
Ja, ja, ja.
Entsprechend, ja, es ist passiert, dass es sich, dass die Rolle da halt auch anders ausgelegt wird.
Also meine Gesamtperformance, wie ich mich als Mensch gebe, verändere ich halt durchaus in Kink-Situationen. Also das ist, da ziehe ich halt andere Dinge in den Vordergrund, als ich das sonst tue. Das heißt, ja, meine Performance ändert sich. Und da hängt meine Geschlechter-Performance einfach mit drin. Da hängt meine Gender-Performance drin, wie ich mich gebe. Entsprechend, klar, tue ich das im Kink durchaus mal, aber es ist nicht, weil ich jetzt bewusst meine Geschlechterperformance ändern möchte, sondern ich tue es, weil ich meine, weil ich Charakterzüge von mir in den Vordergrund hole und meine Performance von mir selbst, von dem, wie ich mich insgesamt gebe, verändere für die Kink-Situation. Und da gehört meine Geschlechterperformance einfach dazu.
Ja, ich würde sagen, dass Femme halt auch etwas ist, was sich gut mit Kink vereinen lässt, beziehungsweise die Erwartungshaltung dort sind halt welche, die ich im Kink erfüllen kann, weswegen ich mich manchmal ins Femme-Sein hineinlehne für bestimmte Kink-Situationen. Das ist aber halt auch nicht wirklich Genderplay.
In dem Sinne.
Genau, es ist halt, genau, es ist halt, ja. Also
es ist Gender-Performance anpassen, aber das ist noch nicht Genderplay.
Genau, würde ich auch sagen. Es, also natürlich, wenn, ich habe jetzt auch keine Butch-Partnerin, wo wir wirklich diese Klischee-Rollen reinlehnen würden. Sollte es der Fall sein, könnte es sein, dass ich sage, okay, das ist schon irgendwie Genderplay, was wir hier machen. Aber jetzt ganz generell würde ich halt auch sagen, ich bin kein, also Genderplay ist nichts, was mich im Kern anspricht. Aber meine Performance wird halt schon beeinflusst und manchmal bewusst eingesetzt.
Ja, ganz genau. Da sehe ich mich eben auch. Ich könnte mir Situationen vorstellen, in denen ich momentäres Genderplay mit einbeziehe, aber nicht. Das ist definitiv kein großer Teil meines Kinks und die Gender Performance anzupassen ist für mich in den meisten Fällen kein Genderplay.
Ja. Ja, damit sind wir vom Biografischen zum Biografischen gekommen, würde ich sagen. Und wenn ihr unsere Performance bewerten wollt, dann könnt ihr das auf den gängigen Podcast-Portalen tun. Dort haben wir eigentlich auf jeder eine Vertretung und ihr könnt abonnieren, liken, Sterne da lassen oder wenn ihr bei Apple Podcasts seid, auch rezensieren. All das hilft dem Podcast enorm weiter. Ihr könnt natürlich auch in schriftlicher Form Kommentare einreichen. Wir sind auf den sozialen Medien bei Twitter, Facebook und FetLife zu finden und lesen überall mit. Ihr könnt auch direkt auf unserer Seite kommentieren und auch dort werden wir es freigeben und im Zweifel auch euch dort antworten. Das dauert immer etwas länger, aber macht es gerne. Und ihr könnt uns natürlich auch ganz privat eine E-Mail schreiben an nerdsthehobby@gmail.com, wenn ihr das tun wollt. Und eine weitere Bitte, bewertet nicht nur unsere Performance, sondern sprecht auch darüber, denn Podcasts verbreiten sich am besten darüber, dass über sie geredet wird. Wir gehen da gerne ein Beispiel voran. Wir haben in dieser Folge bereits Gender Swapped und You Must Remember This empfohlen und möchten die gerne bestätigen. Wir waren allerdings auch bei einigen Podcasts zu Gast. Wir waren bei den Movie Rentnern, wo die Frage im Raum stand, ist Buffy trotz Joss Whedon die beste Serie?
Und ich war zu Gast beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk und habe dort über Monster Hearts geredet, was ich auch jederzeit wieder gerne tue, über Monster Hearts zu reden und auch den Trash Talk besuchen.
Genau, das sind also auf jeden Fall Hörempfehlungen und Monster Hearts auch ein gutes Spiel, um über Genderplay nachzudenken und das zu betreiben.
Oh ja, oh ja. Und damit bleibt nur noch zu sagen, verbeug dich nach deiner Gender Performance, hör nicht auf die Kritiker und willkommen in deinem neuen Leben.